dem Titel Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen hier im Saal sowie diejenigen, die uns per WebEx zugeschaltet sind. Ich begrüße die Sachverständigen hier im Saal sowie diejenigen, die uns per WebEx zugeschaltet sind. Anwesend hier sind die Herren Aust, Bürmeier, Kronen und Schädler. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, die ausschließlich per WebEx zugeschaltet sind, sowie die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich gucke immer, ob die Plurale hier bei diesen Worten stimmen auf der Tribüne. Ich unterstelle es einfach mal. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD, der eine Erweiterung der Wiederaufnahmemöglichkeiten zu Ungunsten des Verurteilten zum Gegenstand hat. Zukünftig soll die Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens zu Ungunsten des Freigesprochenen auch dann möglich sein, wenn sich aus nachträglich verfügbaren Beweismitteln die hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung des vormals Freigesprochenen ergibt. Begrenzt werden soll diese Möglichkeit auf Fälle, in denen der Vorwurf Mord nach § 211 Strafgesetzbuch oder ein ausschließlich mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedrohtes Tötungsverbrechen nach dem Völkerstrafgesetzbuch lautet. Nach dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen sollen zivilrechtliche Ansprüche, die aus einem nicht verjährbaren Verbrechen erwachsen, zukünftig ebenfalls nicht mehr verjähren können. Einige Hinweise zum Ablauf. Sie, die Sachverständigen, erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch, heute also mit Frau Auchter, Mainz, die uns zugeschaltet ist. Dabei die Bitte, nicht länger als 4 Minuten zu sprechen. Und um dies zu kontrollieren, läuft hier im Saal eine Uhr rückwärts. Nach 3,5 Minuten gibt es ein erstes Zeichen, nach 4 Minuten gibt es ein lauteres Zeichen. Und dann irgendwann wird der Vorsitzende auch intervenieren. Das kommt dann als letzte Eskalationsstufe. Die zugeschalteten Sachverständigen sowie alle anderen per WebEx zugeschalteten Teilnehmer bitte ich, ihre Mikrofone auszuschalten, solange sie nicht sprechen. An den Vortrag der Stellungnahmen schließen sich dann die Fragerunden an, je nachdem, wie viele Fragen gestellt werden. Und dabei haben wir das übliche Verfahren. Jeder der Kollegen hat, Kolleginnen oder Kollegen hat 2 Fragen, die er richten kann oder sie richten kann an 2 unterschiedliche Sachverständige oder auch an denselben Sachverständigen. Die per WebEx teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen werden gebeten, das per Chat mitzuteilen. Das Sekretariat gibt mir dann den Fragewunsch durch. Und bei den Antworten gehen wir zunächst in der ersten Antwortrunde in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge vor. Die Antworten werden also zunächst von Herrn Schäler gegeben und dann in der nächsten Fragerunde werden die Antworten in alphabetischer Reihenfolge gegeben. Noch einige Hinweise technischer Art. Die Anhörung ist öffentlich und wird auf Video aufgezeichnet. Sie wird am morgigen Dienstag, den 22. Juni um 14 Uhr im Parlamentsfernsehen auf Kanal 3 gesendet. Anschließend ist die Aufzeichnung der Sitzung in der Mediathek abrufbar. Das Sekretariat fertigt auf der Grundlage einer Tonaufzeichnung, deshalb die Mikrofone einzuschalten, zudem ein Wortprotokoll an. Bild- und Tonaufnahmen von der Tribüne oder per WebEx sind nicht gestattet. Ebenfalls nicht gestattet sind Beifalls- oder Missfallsbekundungen von der Tribüne. Rein vorsorglich möchte ich darauf hinweisen, dass Störungen in der Sitzung nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht bzw. Strafrecht geahndet werden können. Ich danke für die Aufmerksamkeit und als erstes hat wie angekündigt Frau Auchter Mainz das Wort. Bitte schön.
Ja, guten Tag in die Runde. Seit dem Jahre 2017 bin ich Beauftragte für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Mein Team und ich sind Ansprechstelle für Opfer von Straf- und Gewalttaten, deren Angehörige und Hinterbliebene. Seit Januar 2020 habe ich Kontakt zu einem Elternpaar. Sie hatten eine Tochter. Diese ist vor über 20 Jahren als Joggerin in einem Park auf grausame Weise ermordet worden. Ein Tatverdächtiger konnte seinerzeit ermittelt werden. Gegen ihn wurde Anklage erhoben. In der Hauptverhandlung ist er nach widersprüchlichen Einlassungen freigesprochen worden. Auswertbares Spurenmaterial war nicht vorhanden. Das Urteil ist seit Jahren rechtskräftig. Die Eltern sind über den Mord an ihrer Tochter zerbrochen. Sie beschäftigen sich Tag ein, Tag aus mit der Tat, insbesondere damit, dass die Tat ungesühnt ist. Sie begehren Aufklärung, sie können die Ungewissheit nicht ertragen, sie können nicht verarbeiten. Sie fühlen sich von der Justiz im Stich gelassen. In diesem Fall gibt es bis heute keine neuen Tatsachen oder Beweismittel. Aber was wäre, wenn in diesem Fall noch Spurenmaterial gefunden und ausgewertet werden könnte und sich dadurch dringende Gründe für eine Verurteilung wegen Mordes ergeben würden? Der Grundsatz Nebis in Idem ist eine Grundfeste unseres Strafprozesses. Er ist in Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes verankert und verbietet nicht nur eine mehrfache Bestrafung, sondern auch eine mehrfache gerichtliche Anhängigkeit. Er sichert den Rechtsfrieden, er sichert das Vertrauen in die Justiz. Als Staatsanwältin mit einer über 30-jährigen Praxis bin ich mir des hohen Wertes dieses Grundsatzes sehr bewusst. Aber er gilt nicht ausnahmslos. § 263 StPO lässt in den Nummern 1 bis 3 bereits eine Wiederaufnahme zu Ungunsten zu, selbst wenn es zu einer Verurteilung gekommen ist. Nach Nummer 4 ist bei einem glaubhaften Geständnis des Freigesprochenen eine Wiederaufnahme zulässig. Diese Durchbrechungen des Grundsatzes nebis in idem sind nie in Frage gestellt worden. Eine weitere Durchbrechung ist aus meiner Sicht zur Durchsetzung der materiellen Gerechtigkeit in den in dem Entwurf genannten Fällen aus opferschutzrechtlicher Sicht dringend geboten. Hier handelt es sich ausschließlich um Delikte, die aufgrund ihrer Schwere nicht der Verfolgungsverjährung unterliegen. Sie haben mithin Ausnahmecharakter. Und dieser Ausnahmecharakter muss sich auch im Strafprozess widerspiegeln. Auch hier können und dürfen sich die solch gravierender Straftaten Angeklagten nicht auf den Schutzmantel eines formellen Verfahrensgrundsatzes verlassen. Dagegen bestehen auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ist eine Fortentwicklung bestehender Wiederaufnahmegründe zulässig, sofern nur das Verbot mehrfacher Bestrafung unangetastet bleibt. Ich jedenfalls könnte den Eltern, wenn in diesem Fall neue Beweismittel gefunden würden, nicht erklären, dass der Grundsatz nebis in idem der materiellen Gerechtigkeit vorgeht. Hinterbliebene von Mordopfern leiden immens. Sie haben das Bedürfnis zu erfahren, was mit den ihnen so nahestehenden Menschen geschehen ist. So sagte mir einmal eine Hinterbliebene, ich muss wissen, was passiert ist. Ich habe Bilder im Kopf, aber die Realität kann nicht schlimmer sein. Und eine Mutter, die ihren Sohn auf ungeklärte Weise verloren hat, sagte mir wörtlich, ich kann erst trauern, wenn ich weiß, was passiert ist. Auch für diese Menschen sind wir verantwortlich und die Justiz muss, soweit eben möglich, aufklären und Antworten geben. Dies kann und darf in den Fällen, in denen es hier im Entwurf geht, nicht an formellen Gründen scheitern. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Auchter-Mainz. Als nächstes hat das Wort Herr Aust, der hier im Saal sitzt.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Die Anwendung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes von nebis in idem kann uns alle zum Zweifeln bringen. In der Plenardebatte und auch eben wurde an erschütternde Fälle erinnert. Ein Verfassungsrechtssatz, der materieller Gerechtigkeit im Wege steht. Es lohnt sich, dem Zweifel nachzugehen, um sich zu vergewissern, warum das Grundgesetz nebis in idem in besonderem Maße schützt. Ich möchte drei Gesichtspunkte besonders hervorheben. Erstens. Sie haben heute am Vormittag zum Rassebegriff in Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz getagt. So umstritten wie die Frage seiner Streichung ist, so ist eines klar. Die Aufnahme des Begriffs ist eine Konsequenz und eine Reaktion auf die Verbrechen des Nationalsozialismus. Eine weitere Antwort ist Artikel 103 Absatz 3. Damit haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes insbesondere auf Auswüchse reagiert, Freisprüche gegen das gesunde Rechtsempfinden auszuspielen. Niemand unterstellt den Koalitionsfraktionen mit ihrem Gesetzentwurf an diese unsägliche Tradition anzuknüpfen. Aber es lohnt sich, sich dieses Hintergrundes noch einmal zu vergewissern. Die Besonderheit der deutschen Verfassungsrechtslage ist es, dass das Grundgesetz ein Mehr an Rechtssicherheit gegenüber dem schützt, was ohnehin bereits sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ergibt, wo vergleichsweise offen zwischen Rechtssicherheit und materieller Gerechtigkeit abgewogen werden kann. Im Bereich von Artikel 103 Absatz 3 geht das nicht, weil das Grundgesetz hier von vornherein die Rechtssicherheit privilegiert. Es wird darüber diskutiert, ob Artikel 103(3) Grenzkorrekturen zulasse und nur sein Kern verfassungsrechtlich geschützt sei. Die hier in Bezug genommene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts beschäftigt sich aber mit dem Tatbegriff, eine Frage, die nur der einfache Gesetzgeber überhaupt regeln kann. Wenn in der verfassungsrechtlichen Kommentarliteratur von möglichen Weiterentwicklungen gesprochen wird, geht es praktisch immer darum und nicht um Wiederaufnahme zu Ungunsten des Freigesprochenen. Zweitens. Es wird gelegentlich im Gesetzentwurf in Stellungnahmen auf die EMRK, die Grundrechtecharta und die Rechtslage etwa in Österreich verwiesen. All diese Argumente führen in ein verfassungsrechtliches Niemandsland. Schauen wir auf Artikel 4 des 7. Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Es ist richtig, dass Absatz 2 hier wieder Aufnahmemöglichkeiten bei neuer Beweislage vorsieht. Nur ist erstens die Bundesrepublik Deutschland keine Vertragspartei dieses Protokolls und zweitens, selbst wenn sie es wäre, würde sich hieraus kein verfassungsrechtliches Argument ergeben. Artikel 53 EMRK regelt ausdrücklich, die Konvention steht einem höheren Schutzniveau in den Mitgliedstaaten nicht entgegen. Man kann aus ihr kein Argument für die Einschränkung von Grundrechten ziehen. Drittens. Im Raum steht nach dem hier zur Beratung vorgelegten Gesetzentwurf eine Anwendung der geplanten Neuregelung auch auf Altfälle. Es handelt sich hier eindeutig um einen Fall der echten Rückwirkung, die nur unter besonders strengen Voraussetzungen verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden kann. Beeinträchtigt würde ganz allgemein die Wirkung von in der Vergangenheit ergangenen Freisprüchen. Die Rechtswirkung eines Freispruchs entwickelt sich ja nicht erst im Laufe der Zeit gewissermaßen als in Gang gesetzter Sachverhalt. Lässt sich eine solche Rückwirkung trotzdem rechtfertigen? Nein, weil das in Bezug genommene Ziel der Herstellung materieller Gerechtigkeit durch Artikel 103 Absatz 3 eben schon vornherein der Rechtssicherheit untergeordnet wird. Ich fasse zusammen. Wir haben es mit einem verfassungswidrigen Gesetzentwurf zu tun. Das Vorhaben verstößt sowohl gegen Artikel 103 Absatz 3 als auch gegen das Rechtsstaatsprinzip. Ich erlaube mir die Bemerkung, dass es sich auch um kein sorgfältig vorbereitetes Verfahren handelt. Literaturverweise in der Begründung führen ins Nichts. Es ist bis heute anscheinend niemandem aufgefallen, dass der Titel des Gesetzesvorhabens Erweiterung zu Ungunsten des Verurteilten in sich vollkommen unsinnig ist. Es geht darum ja gar nicht. Die Koalitionsfraktionen gehen mit dem Gesetz sehenden Auges das erhebliche Risiko ein, dass dieses vom Bundesverfassungsgericht als nichtig erklärt werden wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Aust. Als nächstes hat das Wort Herr Bührmeier, der auch hier im Saal anwesend ist.
Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Begrüßung. Ich darf kurz darauf hinweisen, Bührmeier, das ist wie bei Coesfeld, so ein westfälisches Dehnungs-E.
Ja, meine Damen und Herren. Ich habe mich das auch gefragt, gebe ich offen zu.
Ich kenne das schon so. Also gar kein Problem, aber ich wollte es fürs Protokoll einfach nur dazu sagen. Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich sehr, nach so langer Zeit wieder einmal hier live quasi im Bundestag ein paar Gedanken mit Ihnen teilen zu dürfen. Ich habe eine ganze Weile überlegt, ob die Diskussion, die wir hier heute führen, eigentlich ein gutes Zeichen ist für den Zustand unseres Rechtsstaats. Mir liegt diese Frage sehr am Herzen. Wie vielleicht einige von Ihnen wissen, war ich rund 13 Jahre als Richter in Berlin tätig, viele Jahre davon in einer Schwurgerichtskammer. Ich habe unter anderem auch Wiederaufnahmen verhandelt. Ich denke also, dass ich auch die praktische Seite des Sachverhalts, über den wir heute sprechen, ganz gut einschätzen kann.
Herr Bohrmeier, ja? Ist Ihr Handy da zum Laden eingesteckt irgendwie? Oder was in der Steckdose drin? Es führt nämlich irgendwas.
So, ist jetzt so besser?
Zurückkopplungen.
Okay, wunderbar. Aber natürlich bin ich hier jetzt heute nicht als Richter, sondern als Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte und engagiere mich auch von daher für den Grundrechtsschutz. Erstmal sieht es durchaus aus, als wenn wir es hier mit einer sehr wertvollen Diskussion zu tun hätten, denn immerhin kämpfen ja beide Seiten.
Das Laptop scheint die Rückkopplung auszulösen, weil da irgendwie... Können Sie das andere Mikro rein? Das andere Mikro, eins weiter rechts, okay. Wenn Sie das rechte von Ihnen aus...
Das Ladegerät war es.
Wir
kriegen es hin. Wir finden eine technische Lösung.
Ja, dann haben wir es doch.
So.
Denn sonst werden Sie nachher nicht im Protokoll stehen. Das wäre ja ganz
genau, schön. Das wollen wir natürlich nicht. Vielleicht kriege ich ja noch eine Bonusminute jetzt.
Ja.
Ich fange einfach noch mal einmal mit dem Gedanken an. Mir liegt diese Frage, inwieweit wir es hier eine rechtsstaatlich wertvolle Debatte, mit einer rechtsstaatlich wertvollen Debatte zu tun haben, sehr am Herzen, einfach als ehemaliger Richter, viele Jahre auch in einer Schwurgerichtskammer und jetzt als Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ich denke, auf den ersten Blick hat diese Debatte viel für sich, denn immerhin kämpfen ja beide Seiten für Werte, die einen Rechtsstaat ausmachen. Einerseits die Erforschung der Wahrheit im Strafverfahren, damit die effektive Strafrechtspflege auf der einen Seite, andererseits die Rechtssicherheit, die natürlich auch ganz wesentlich darauf beruht, dass gerichtliche Entscheidungen auch Rechtskraft erlangen. Konsequenterweise wird die hiesige Debatte typischerweise geframed als eine Abwägung zwischen verschiedenen Werten innerhalb des Rechtsstaatsprinzips. Und in diesem Spannungsfeld, so wird gerne argumentiert, könne der Gesetzgeber eine Abwägungsentscheidung treffen. Die Frage ist aber, stimmt denn dieses Framing eigentlich? Klar, die Werte, die hier im Widerstreit stehen, sind allesamt Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips aus Artikel 20 Absatz 4 unseres Grundgesetzes. Und deswegen sieht diese These der freien gesetzgeberischen Abwägung zunächst mal ganz plausibel aus. Und sie wäre es auch tatsächlich, wenn der Verfassungsgesetzgeber zu der hier diskutierten Frage Frage nicht mehr gesagt hätte, als was eben Artikel 20 Absatz 4 das Rechtsstaatsprinzip angibt. Nun wissen wir aber alle, das Grundgesetz enthält zur Frage der Doppelbestrafung eine weitaus präzisere Festlegung als nur Artikel 20 Absatz 4, nämlich Artikel 103 Absatz 3 unseres Grundgesetzes. Wenn aber die These von der freien Abwägung des Gesetzgebers innerhalb des Rechtsstaatsprinzips zutreffend wäre, so bräuchte es diese Norm einfach nicht. Andersrum formuliert, eine Abwägung bei der Frage der Doppelbestrafung überhaupt in den Raum zu stellen, bedeutet bereits, sich offen gegen diese klare Aussage unserer Verfassung zu stellen. Ja, man kann über den genauen Inhalt des Doppelbestrafungsverbots in Randbereichen streiten, etwa ob es bei transnationalen Sachverhalten gelten soll. Aber dabei geht es nur darum, ob überhaupt quasi der Tatbestand des Doppelbestrafungsverbots eröffnet ist. Hier aber geht es nicht um die Frage des Tatbestands. Wir sind uns alle einig, dass es hier um den Kern geht von Artikel 103 Absatz 3 GG, nämlich die Frage, ob es ein neues Strafverfahren geben darf, trotz rechtskräftigen Freispruchs. Wir reden hier also von einer Einschränkung der Rechtsfolgen von Artikel 103 Absatz 3 GG, obwohl doch der Tatbestand eindeutig erfüllt ist. Und so kommen wir zurück zu meiner Ausgangsfrage. Ist diese Debatte ein gutes Zeichen für den Rechtsstaat? Ich denke, diese Frage kann man nur verneinen. Es wird versucht, einen klaren Normbefehl unserer Verfassung zu relativieren und zu umgehen. Der Gesetzentwurf, der hier zur Beratung steht, bedeutet daher einen doppelten Bruch mit demokratischen Werten. Zum einen geht es an den Kern des Nibis in Idem, eines jahrtausendealten Grundsatzes jeder rechtsstaatlichen Justiz, dass wir ihn gerne auf Latein zitieren, ist ja kein Zufall, sondern beruht auf einer römisch-rechtlichen Tradition. Und zum anderen geht es auch darum, ob der Gesetzgeber noch bereit ist, die klaren Grenzen unserer Verfassung einzuhalten. Natürlich beschließt der Bundestag immer mal wieder verfassungswidrige Gesetze. Das passiert im Eifer des Gefechts, aber nur selten war ein Verstoß gegen das Grundgesetz so klar wie hier. Ich möchte zum Abschluss nur noch kurz auf ein praktisches Problem hinweisen. Alle Beweismittel müssen immer auch im Lichte des übrigen Beweisergebnisses bewertet werden. Und das gilt gerade auch für DNA-Beweismittel. Diese müssen durch Zeugen kontextualisiert werden. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wurde die DNA-Probe entnommen? Wie wurde sie aufbewahrt? Ich habe selber schon einen Fall erlebt, wo 20 Zigarettenstummel im selben Probenbeutelchen asserviert wurden. Herr Schädler wird ganz schwummerig. Das kann ich gut verstehen. So sahen wir das auch als Schwurgerichtskammer. Sowas passiert. Solche Fehler passieren. Sie machten gerade den Eindruck, aber vielleicht finden Sie das ja auch. Also jedenfalls eine solche Asservierung von Beweismitteln hat mich damals sehr zum Nachdenken gebracht und es macht jedenfalls deutlich, Sie müssen Zeugen hören. Auch gerade bei dem DNA-Beweis, der eine enorme Suggestivkraft aufweist, müssen Sie zunächst mal klären, wie sind denn diese Beweise zustande gekommen. Und gerade der Zeugenbeweis ist ein objektiv sehr schlechtes Beweismittel. Jeder Strafrichter weiß, wenn man drei Zeugen zum selben Vorgang befragt, bekommt man vier verschiedene Beschreibungen. Nach vielen Jahren einen Zeugen zu befragen, führt oft dazu, dass er sich nicht mehr präzise erinnern kann. Und das gilt für entlastende wie für belastende Umstände natürlich gleichermaßen. Mit anderen Worten, ein altes Strafverfahren führt zu einer systematisch besonders schlechten Wahrheitsfindung. Und deswegen dient dieser Gesetzentwurf gerade nicht unbedingt dem Ziel, die materielle Wahrheit herauszufinden. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Burmeier. Als nächstes hat ebenfalls hier im Saal Herr Kohnen das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Ich knüpfe mal an das an, was Herr Professor Aust gesagt hat, der nämlich korrekt die Entscheidung zitiert hat, dass das Bundesverfassungsgericht, und das ist ja sozusagen der Steinbruch, aus dem sich dieser Entwurf bedient, in Randbereichen Grenzkorrekturen zugelassen hat, sofern der Kernbereich nicht betroffen ist. Und es betraf, wie das schon mehrmals ausgeführt worden ist, ausschließlich den Tatbegriff. Was der Gesetzentwurf, der in der fachöffentlichen Diskussion ja erstmal nur in der Hinsicht wahrgenommen worden ist, dass es darum ginge, im Falle technischer Neuerungen Beweise, die man zu der Zeit technisch gar nicht generieren konnte, als das Urteil gefällt worden ist, später fruchtbar zu machen. Was das angeht, muss man sagen, dass der jetzige Entwurf sehr weit darüber hinausgeht und damit auch über den Vorgänger, der 2009 hier beraten wurde und nicht verabschiedet wurde, weil schon damals verfassungsrechtliche Bedenken durchschlagend waren. Was hier passiert ist, dass der Paragraph 359 Nummer 5, nämlich die Wiederaufnahme zugunsten eines potenziell zu Unrecht Verurteilten für die Deliktsfelder lebenslänglicher Freiheitsstrafe bedacht sind und unverjährbar sind, dass dieses Deliktsfeld jetzt, dass die Maßgaben, die 359 stellt, einfach auf 362 zu Ungunsten ausgeweitet werden. Und das ist keine Grenzverschiebung mehr. Das ist die Annexion von Neuland, die bisher dem potenziell unschuldig Verurteilten vorbehalten waren. Und es ist schlicht einfach auch nicht richtig, dass die Korrekturen möglich werden in Bereichen, die vorkonstitutionell vor Inkrafttreten des Grundgesetzes nicht erforscht gewesen wären. Im Gegenteil ist es so, ich will das kurz vortragen, in den frühesten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts heißt es, das Rechtsstaatsprinzip enthält als wesentlichen Bestandteil die Gewährleistung der Rechtssicherheit. Diese verlangt nicht nur einen geregelten Verlauf des Rechtsfindungsverfahrens, sondern auch einen Abschluss, dessen Beständigkeit gesichert ist. Hiermit ist zwar die rückwirkende Beseitigung eines Rechtsspruchs aus den hergebrachten Wiederaufnahmegründen vereinbar. Unvereinbar aber damit ist es, allen in aller Form abgeschlossenen Fall nachträglich aus solchen Gründen zu erneuter Entscheidung zu stellen, die nach althergebrachter und unbestrittener Rechtsüberzeugung zur Begründung eines Wiederaufnahmeverfahrens nicht geeignet sind. Da geht der Entwurf weit drüber hinaus. Und die Fragen, die angesprochen worden sind, mein Vorredner Dr. Burmeier hat die immanente Abwägung und Lex Specialis Artikel 103 Absatz 3 erläutert. Das, was hier beabsichtigt worden ist, wäre doch verfassungsrechtlich leicht zulässig, wenn die Verfassungsgeber diese Norm mit einem Gesetzesvorbehalt ausgestattet hätten. Artikel 103 Absatz 3 als letzter Satz, das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Das ist nicht geschehen. Dieses Grundrecht, dieses Prozessgrundrecht gilt schrankenlos und ist nur immanent begrenzt durch das vorkonstitutionell vorgefundene. Wir werden keine Entscheidung finden, die das anders sieht. Und das macht die Annexion, wie ich es nenne, hier von Neuland unzulässig. Ich will Ihnen nur ein weiteres Beispiel geben, was 359 SDPO eigentlich nach herkömmlicher Rechtsprechung bedeutet und was künftig auch an Rechtsunsicherheit für vom Mordverdacht Freigesprochene überbleibt. Zeugen, die die Aussage zu Recht verweigert haben, werden künftig die Wiederaufnahme zu Ungunsten begründen können, wenn sie sich zur Aussage im Nachhinein entschließen. Und das ist nicht mehr nur mit den Grenzkorrekturen nicht vereinbar. Man muss sagen, dieser Gesetzentwurf schafft, wenn er denn so gesetzt wird, nebis in idem für vom Mord freigesprochene Personen faktisch ab. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kohn. Als nächstes hat das Wort Herr Eisele, der uns per WebEx zugeschaltet ist.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich beginne mit dem Ergebnis. Der vorgeschlagene Entwurf ist anders als teilweise von den Vorrednern vorgetragen, mit Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz vereinbar. Da dem dort verankerten Grundsatz nebis in idem verfassungsrechtliche Schranken immanent sind, kann die Rechtssicherheit ausnahmsweise durch Aspekte der materiellen Gerechtigkeit durchbrochen werden. Bereits bei Inkrafttreten des Grundgesetzes existierten nämlich Einschränkungen des Grundsatzes, die weiterhin gelten sollten. Dabei sollte der damalige Zustand gerade nicht nur zementiert werden, sondern es sollten Weiterentwicklungen möglich sein. Die damals schon bestehenden Durchbrechungen stellen also lediglich wichtige Fälle dar, in denen Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz Schranken unterliegt, die auf dem Grundsatz der materiellen Gerechtigkeit beruhen. Dies ist auch der Standpunkt des Bundesverfassungsgerichts. Das war anlässlich des Tatbegriffs in der Sache aber allgemeingültige Ausführungen gemacht hat. Demnach schließt Artikel 103 Absatz 2 Grenzkorrektur nicht aus, da nur der Kern, und das ist wichtig, nur der Kern dessen gewährleistet wird, was den Inhalt des Grundsatzes ausmacht. Maßgebliche Kriterien sind: erstens, Korrektur im Grenz- und nicht im Kernbereich. Zweitens, das Festhalten an der Rechtskraft würde zu unerträglichen Ergebnissen führen. Drittens, die Schwere der Straftat. Dort hat das Bundesverfassungsgericht umgekehrt ein Festhalten an der Rechtskraft für zulässig erachtet, wenn die Tat vom Gewicht nicht schwer ist. Viertens, die Regelung darf nicht allgemein gehalten sein, sondern die Wiederaufnahmekriterien müssen klar umrissen sein. Hier ist eine Grenzkorrektur aus Unerträglichkeitsgründen geboten, da ansonsten bei den schwersten Straftaten, die das deutsche Strafrecht kennt, sehenden Auges trotz vorliegender Beweismittel eine Verurteilung nicht möglich ist. Dies erschüttert nicht nur das Vertrauen in die Rechtsordnung, sondern ist auch für die Angehörigen ein schlichtweg unerträgliches Ergebnis, sodass ein Strafklageverbrauch die Befriedungsfunktion des Strafrechts gerade nicht erfüllen würde. Der vorliegende Gesetzentwurf beschränkt sich auf enge Ausnahmen, die auf einem spezifischen sachlichen Grund, nämlich der Tatschwere, beruhen. Die Unverjährbarkeit der Taten betont den Ausnahmecharakter, sondern aber auch, dass die Rechtsordnung bei diesen Taten schon jetzt die materielle Gerechtigkeit über die Rechtssicherheit stellt. Letztlich ist die Regelung auch klar umrissen, indem sie die Tatbestände explizit benennt. Damit sind aber alle vier Kriterien, die an eine verfassungsimmanente Schranke gestellt werden, erfüllt. Im Übrigen sind die bestehenden Ausnahmen etwa in § 362 und § 373a StPO deutlich weitergefasst, ohne dass dies verfassungsrechtlich angegriffen würde. Ist die Wiederaufnahme erfolgt, darf allerdings aus meiner Sicht in verfassungskonformer Auslegung eine Verurteilung auch nur wegen der genannten Taten erfolgen. Lassen sich Mordmerkmale nicht erweisen, kommt eine Verurteilung wegen Totschlags nicht in Betracht. Das ergibt sich daraus, dass das Sachargument der Unverjährbarkeit beim Totschlag nicht greift. Angesichts der Allgemeinregelung des Paragraphen 373 StPO könnte dies gegebenenfalls explizit klargestellt werden. Im Übrigen, auch das könnte klargestellt werden, können mit dieser Regelung sehr wohl, anders als teilweise behauptet, auch rückwirkend Altfälle wieder aufgenommen werden. Dem stehen weder das Rückwirkungsverbot des Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, das nur für das materielle, nicht aber das Verfahrensrecht gilt, noch das allgemeine aus dem Rechtsstaatsgebot abgeleitete Rückwirkungsverbot entgegen. Denn hier bestehen überragende Belange des Gemeinwohls. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Eisele. Das war fast eine Punktlandung. Als nächstes hat mit Grüßen in das Rheinland Herr Gerditz das Wort.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, ich schließe mich auch den Ausführungen meines Vorredners im Wesentlichen an. Ich halte die Regelung im Ergebnis nicht für verfassungswidrig. Zunächst mal, was wird eigentlich geregelt? Hier wird ein neuer Wiederaufnahmegrund geschaffen, der in bestimmten Fällen für bestimmte Straftaten es auch ermöglicht, nochmal ein bereits Rechts führen, um dann zu neuer Erkenntnis zu
Herr Gerditz, Moment, ja. Sie kommen hier nur bruchstückweise an. Schalten Sie doch einfach mal Ihr Video aus. Vielleicht wird es dann besser. Ja.
Okay, ist es jetzt besser?
Die Stimme ist besser.
Okay, vielen Dank. Dann ist schlechtes Internet oder die Kinder schauen YouTube-Videos. Ja, also, worin ich einen Unterschied zu Herrn Eisele sehen würde, ist jetzt bei dem einfach gesetzlichen Befund, nämlich, dass ich mit Blick auf die eigentlich klare Regelung des 373 Absatz 1 StPO davon ausgehe, dass im Fall einer erfolgten Wiederaufnahme nach Durchführung der Aufwandung auch wegen einer anderen Straftat verurteilt werden kann. Bisher ist es so, dass also die Wiederaufnahme, wenn die erfolgt ist, die neue Hauptverhandlung nicht an die Wiederaufnahmegründe gebunden ist. Daran ändert dieser Gesetzentwurf nichts. Wie sieht es mit der verfassungsrechtlichen Bewertung aus? Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz, ne bis in idem, sollte nach den Ausführungen des im Parlamentarischen Rat letzten Endes nur die bisherige vormalige Rechtslage fortschreiben. Der Gedanke des ne bis in idem ist lange bekannt, spätestens seit dem 17. Jahrhundert auch in Rechtsgedanken gefasst, wie wir sie heute packen würden, mit einer vagen Idee, jedenfalls von Rechtskraft. Dann mit der Reichsjustizgesetzgebung zwar nicht explizit in der StPO verankert, aber doch implizit Bestandteil der Rechtskraftregeln gewesen. Zugleich und ohne dass darin bis zu den gegenwärtigen Diskussionen ein unmittelbarer Konflikt erblickt worden ist, hat man Wiederaufnahmegründe geschaffen. Es scheint mir klar, dass diese Wiederaufnahmegründe nicht durch den 103 Absatz 3 Grundgesetz beseitigt werden sollten. Im Übrigen ist es auch so, dass eine entsprechende Beseitigung der wieder oder eine rückwirkende Sanktionierung im Sinne von einer Billigung dieser Wiederaufnahmegründe zur Folge hat, dass man dieses Thema fortschreibt. Meines Erachtens geht letzten Endes nicht um eine Abwägung zwischen materieller Gerechtigkeit und Rechtssicherheit. Die lässt in der Tat Artikel 103 Absatz 3 nicht zu. Der Abwägung
Jetzt ist aber auch die Stimme weg. Und genau an dem entscheidenden Punkt, wo Sie, Herr Gerdes, hören Sie mich? Ja. Herr Gerdes, genau bei der Abwägung zur Rechtssicherheit hat die Stimme versagt.
Es ist schlimm. Irgendetwas funktioniert hier nicht. Oh, jetzt reagiert mein Virenscanner auf Ihr WebEx und meldet eine Sicherheitsgefahr. Wahrscheinlich liegt es daran, WebEx ist ein Schrottprogramm. Tut mir leid. Ja, also man sagt, dass Ihr WebEx versucht, in mein System einzudringen und als einen gefährlichen Angriff. Also, Abwägung, Herr Vorsitzender, bei der 103 Absatz 3 ist abwägungsfest, das ist richtig, er ist aber nicht resistent gegen eine Fortentwicklung innerhalb des Einfachgesetzes, was natürlich nicht als solches verfassungsfest Ich halte die folgende Regelung für eine systemimmanente Fortschreibung der bisherigen Regelung des 362, nämlich kontaminierte Verurteilung oder abgestellt. Eine rückwirkende Anwendung der Regelung halte ich für möglich. Wird nicht 103 Absatz 2 Grundgesetz,
sondern das
allgemeine Rückwirkungsverbot, selbst wenn man hierin eine echte Rückwirkung hier möglich ist.
So, vielen Dank, Herr Gerdes. Die Kollegin Bayram warf gerade ein, als sie in Bonn studiert hätte, wäre die Leitung noch in Ordnung gewesen. Aber da gab es auch noch kein WebEx. Aber das nur am Rande.
Danke für die Geduld mit.
Wir haben jetzt am Ende leider wirklich oft nur Fetzen mitbekommen. Meine Bitte ist, wenn Sie ein Redemanuskript haben, das auch dem Sekretariat zur Verfügung zu stellen. Wir stellen das dann auch zeitnah, nämlich sprich heute oder morgen, schon vorab ein, damit sozusagen parallel zu der Aufzeichnung, die wir ja hier vornehmen, auch, und wir machen auch einen Hinweis dazu, dass Ihr gesprochener Text noch an anderer Stelle zur Verfügung steht. Das können wir vom Sekretariat hier vornehmen. Das ist ein bisschen traurig jetzt gewesen, aber ich glaube, den Rest können wir auch im Rahmen der Fragen nachher noch aufgreifen. Sie wissen ja, von welcher Fraktion Sie vorgeschlagen wurden. Dann würde ich als nächstes Herrn Kubitschil das Wort geben.
Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten. Der Gesetzentwurf greift eine seit fast zwei Jahrzehnten geführte Debatte auf und ist das Ergebnis einer gründlichen verfassungsrechtlichen Prüfung. Er ist alles andere als ein Schnellschuss. § 362 Nummer 5 stellt auch keinen Paradigmenwechsel dar, sondern schreibt einen im geltenden Recht angelegten Grundgedanken für einen klar und eng gefassten Anwendungsfall fort. Andere Rechtsstaaten, etwa Österreich und das 7. Zusatzprotokoll zur MRK, lassen eine Wiederaufnahme zu Ungunsten des Freigesprochenen unter weitaus geringeren Voraussetzungen zu als die Neuregelung. Auch das nationale Verfassungs- und Strafprozessrecht zeigen, dass weder das Interesse des Freigesprochenen an der Rechtskraft des Urteils noch die Interessen der Rechtsgemeinschaft an der Verfolgung schwerster Straftaten je für sich uneingeschränkte Verbindlichkeit beanspruchen können. Schon der geltende § 362 stellt einen Kompromiss zwischen der materiellen Gerechtigkeit und dem Schutz des Interesses der Einzelnen am Rechtsfrieden dar. Die Neuregelung fügt dem einen weiteren Kompromiss hinzu. Sie passt sich damit in die vorhandene Rechtsstruktur ein, und zwar nicht im Großen, sondern auch im Detail. So kann schon heute ein glaubwürdiges Geständnis des Angeklagten zur Erneuerung der Hauptverhandlung führen. Dass das Geständnis einen Wiederaufnahmegrund darstellt, liegt auch daran, dass ihm traditionell ein besonders großer Beweiswert zugesprochen wird. Das Geständnis bildet, anders formuliert, einen dringenden Grund dafür, dass der freigesprochene Angeklagte die Tat begangen hat. Diesen im geltenden Recht angelegten Gedanken schreibt der neue Tatbestand für einen eng begrenzten Anwendungsbereich fort. Artikel 103 Absatz 3 steht dem nicht im Wege. Die Vorschrift formuliert eine Regel, ja, aber die ist Ausnahmen zugänglich, und zwar auch neuen Ausnahmen. Die Interpretation des Artikel 103 wird nicht auf den Stand der Strafprozessrechtsdogmatik von 1949 begrenzt. Das ist eine Mindermeinung. Nach herrschender Lehre und nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf der Gesetzgeber § 362 erweitern, allerdings nicht willkürlich oder über jedes voraussehbare Maß hinaus, Zitat, auch hatte den Kern dessen zu achten, was Inhalt des Satzes nebis in idem ist. Die Neuregelung in § 362 Nummer 5 bewegt sich aber in diesen verfassungsrechtlichen Grenzen. Sie dient dem Ziel, einen durch neue Tatsachen Beweismittel von besonders hoher Aussagekraft erneuerten Verdacht schwerster Straftaten aufzuklären. Damit trägt sie dafür Sorge, dass Normgeltung und Befriedungsfunktion des Strafrechts in zentralen Bereichen nicht dadurch Schaden nehmen, dass einem erneuerten Verdacht der Begehung schwerster Straftaten nicht nachgegangen werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die in Frage kommenden Straftaten exzeptionelles Unrecht beschreiben, was nicht zuletzt deren Unverjährbarkeit sichtbar macht. Doch selbst zur Verfolgung derart schwerster Straftaten ist die Wiederaufnahme nicht ohne weiteres möglich, wie etwa im österreichischen Recht und in anderen Staaten. Vielmehr müssen neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die allein oder in Verbindung mit früh erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte wegen dieser Tat verurteilt werden wird. Diese erhöhten Anforderungen tragen Interessen des Freigesprochenen hinreichend Rechnung. Sie gehen über die Anforderungen hinaus, die nach der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber auch in anderen nationalen Regelungen gelten. Hinzugefügt sei, dass nach einer Wiederaufnahme aus meinen Gründen es auch verfassungsrechtlich möglich wäre, wegen anderer Straftaten, etwa wegen Totschlags, zu bestrafen, soweit diese nicht verjährt sind. Wir müssen jetzt zwei Grundrechtseingriffe, die Wiederaufnahme auf der einen Seite und die Durchsetzung eines unverjährten Strafanspruches andererseits unterscheiden. Da bin ich ganz bei dem, was Herr Gerlitz gesagt hat. Die Vorschrift gerät nicht in Konflikt mit dem Rückwirkungsverbot, da sie nicht ausschließlich rückwirkende Geltung hat, sondern auch Wirkung pro futuro zeitigt. Eine rückwirkende Anwendung des Gesetzes wäre indes an die einschlägige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu messen. Selbst wenn man daran strenge Maßstäbe anlegt, wäre die Rückwirkung meines Erachtens verfassungskonform. Das Bundesverfassungsgericht schließt die Rückwirkung nämlich nicht per se aus, sondern macht sie von überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls abhängig. In diesem Zusammenhang hat das Bundesverfassungsgericht kürzlich die Notwendigkeit erwähnt, in normbekräftigender Weise der Rechtsgemeinschaft die Geltung des Rechts vor Augen zu führen und einem für die Rechtstreue der Bevölkerung abträglichen Eindruck entgegenzuwirken. Dieser Gedanke lässt sich gerade wegen des besonderen Zuschnitts der Neuregelung auf 362 Nummer 5 übertragen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kubitschi. Als nächstes und letztes hat das Wort hier im Saal Herr Schädler.
Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, ich bedanke mich selbstverständlich auch für die Einladung. Mein Mandant Hans von Möllmann und ich haben sich für eine Änderung, so wie sie der Gesetzentwurf jetzt im Auge hat, seit 6 Jahren eingesetzt. Ich komme daher einen langen Weg her. Auf diesem Weg sind die Argumente intensiv und gegensätzlich und erschöpfend ausgetauscht worden. Alle Gesichtspunkte sind nun in dem aus meiner Sicht sehr bemerkenswerten Gesetzentwurf umfassend dargelegt worden. Meine Stellungnahme kann sich deshalb auf wenige, nämlich nur auf 2 Punkte beschränken. Erstens. Die lang andauernde Diskussion, die wir geführt haben, wird verständlich vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung mit dem Rechtswesen im Nationalsozialismus, wo es dem Staat nach Belieben möglich war, nicht nur freisprechende Urteile, sondern auch seiner Meinung nach zu milde Urteile zu kassieren und in strengere Urteile umzuwandeln. Zu Recht wollten die Väter des Grundgesetzes dem einen Riegel vorschieben und enge Grenzen zugunsten der Rechtssicherheit setzen. Aber hiermit wird auch nach meiner Meinung nach der Kern des Artikel 103 des Grundgesetzes beschrieben. Wir haben immer über Grenzkorrekturen gesprochen. Die Definition des Kerns ist entscheidend. Und der Kern ist, der Staat darf in einem Rechtsstaat nicht Urteile austauschen, die ihm missliebig sind. Der hier vorliegende Gesetzentwurf respektiert diese Grenzsetzung, da sein Anwendungsbereich auf die unverjährbaren Delikte Mord und Völkermord beschränkt ist. Und hier schließt sich ein Kreis. Mord ist unverjährbar. In allen Diskussionen, die wir in den 6 Jahren geführt haben, war das jedem, auch dem Rechtsunkundigen, präsent. Die Unverjährbarkeit, historisch als Kampf gegen die Nazi-Delikte damals gedacht, entwickelte sich zu einem Leuchtturm unseres Rechtsstaats, weil dieser jedem signalisiert, die Strafverfolgung gibt niemals auf, das schwerste aller Delikte zu ahnden. Der vorliegende Gesetzentwurf führt diesen Rechtsgedanken jetzt so zu Ende, dass ein falsch freigesprochener Mörder niemals seines Triumphs über die Fakten sicher sein kann. Zweitens. Der Gesetzentwurf stellt die Balance für die Wiederaufnahmegründe zu Ungunsten des Verurteilten wieder her, nachdem diese aus meiner Sicht zu seinen Gunsten durch eine Gesetzesänderung bereits verschoben worden sind. Warum? Die Vorschrift des § 59 StPO, die die Vereidigung regelt, trat am 01.09.2004 in seiner derzeitigen Fassung in Kraft. Nach der alten Fassung hatte das Gesetz die Vereidigung eines Zeugen nach seiner Vernehmung als Regel, die Nichtvereidigung als Ausnahme vorgesehen. Mit der Neufassung der Bestimmung hat der Gesetzgeber dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis umgekehrt. Danach sollten Zeugen im Regelfall nicht mehr vereidigt werden. Und diese Umkehrung des Regel-Ausnahme-Verhältnisses hatte eine unmittelbare Vorschrift, um die es hier geht. In Nummer 2, die unverändert geblieben ist, kann nämlich das Verfahren nur dann wieder aufgenommen werden, wenn ein Zeuge oder Sachverständige sich einer fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht schuldig gemacht hat. Wird er aber nicht vereidigt und macht er nur fahrlässig eine falsche Aussage, läuft der Wiederaufnahmegrund des Nummer 2, 362 faktisch leer, obwohl er einer der wichtigsten Gründe früher für eine Wiederaufnahme gewesen ist. Und dieses lässt sich eindrucksvoll beschreiben an dem Prozess, bei dem der Täter von Friederike von Möhmann freigesprochen wurde. Der Gutachter, der über den Reifenabdruck Auskunft geben musste, hatte, so haben die Ermittlungen ergeben, ein falsches Gutachten, allerdings nur fahrlässig abgeliefert. Wäre er wie früher vereidigt worden, hätte das Verfahren gegen den Täter wieder aufgenommen werden können. Was bedeutet das? Es bedeutet aus meiner Sicht nichts weniger, als dass der vorliegende Gesetzentwurf die aus dem Lot geratene Rechtswirksamkeit des § 362 StPO durch die hier vorgesehene Ziffer 5 wenigstens teilweise wieder korrigiert. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Herr Schädler. Damit sind wir am Ende der Runde der Eingangsstatements und kommen in die erste Fragerunde. Dazu hat sich schon Frau Bayram gemeldet.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an alle Sachverständigen. Ich fange mal an mit einer Frage an die beiden Sachverständigen, Herrn Burmeier und Herrn Kohnen. Ist das, was die Koalition hier vorschlägt, eine Ihrer Ansicht nach von Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes ermöglichte Grenzkorrektur oder nicht vielmehr eine Grenzüberschreitung? Und decken die zur Begründung angeführten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts dies auch ab, bei denen, wenn ich es recht sehe, vom Gegenstand her ausnahmslos lediglich um Feinjustierungen innerhalb der vorgefundenen alten Rechtsprechung durch neue Rechtsprechung ging, etwa um die Präzisierung des Tatbegriffs angesichts neuer Straftatbestände. Konkret war das zum Beispiel die kriminelle Vereinigung. Vielen Dank.
Oh ja.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen für Ihre Ausführungen. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Dr. Eisele, der uns ja zugeschaltet war. Ich hoffe, das funktioniert jetzt noch. Und zwar nochmal zur Rückwirkung. Ist denn diese Gesetzesfassung, so wie wir sie jetzt haben, auch mit Blick auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Rückwirkungsverbot, insbesondere der sogenannten echten Rückwirkung, verfassungskonform, wobei bei der Antwort bitte berücksichtigt werden möge, dass es sich ja hier möglicherweise um eine Verfahrensvorschrift handelt und nicht um einen materiellen Gesetzestatbestand, wenn man zu der Ansicht gelangt, dass es eine Rückwirkung wäre. Das wäre meine Frage. Danke.
Vielen Dank, Herr Müller. Als nächstes Herr Fechner.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde die Fragen, die Frau Bayram gestellt hat, weil es aus meiner Sicht ganz entscheidende Fragen sind, die ich anders beantworte wahrscheinlich als Sie, an Herrn Schädler und an Herrn Professor Kubizil stellen. Also die Frage, ich wiederhole es nochmal, ob die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes diesem Gesetzesentwurf entgegensteht oder ob Sie meinen, dass das miteinander vereinbar ist.
Vielen Dank, Herr Fechter. Dann zugeschaltet Herr Lutschak.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage, die ich an Herrn Kubizil und an Herrn Gerdes richten wollen würde. Es ist ja sehr viel von den Sachverständigen ausgeführt worden zu der Frage Artikel 103 Absatz 3. Ist dieser Vorschrift einer Abwägung zugänglich innerhalb des Rechtsstaatsprinzips? Setzt er eine absolute Grenze? Ist er abwägungsfest? Da würde ich Sie beide noch mal bitten um Ihre Ausführungen. Und zwar auch dann, Sie hatten es ein bisschen unterschiedlich vorgemacht. Selbst wenn man zu der Ansicht käme, er sei abwägungsfest, dann hatten Sie ja auch, Herr Gerdes, gesagt, dem würde nicht entgegenstehen, dass man den aktuellen 362 systemimmanent fortschreibt. Und da würde ich Sie beide noch mal bitten, diesen Gedankenkomplex noch mal ein wenig zu beleuchten, wo sozusagen dort Grenzen sind und wo wir innerhalb der bisherigen Systematik des 362 aber eben auch Fortentwicklungen vornehmen können.
Vielen Dank, Herr Lutschak. Herr Streitmanns.
Ja, ich habe zwei Fragen an den Herrn Kohlen. Wir haben jetzt viel gehört, und das hat ja auch, glaube ich, gerade der Sachverständige Dr. Schädler noch mal sehr mit dem Fall Mühlmann in Verbindung gebracht. Das Anliegen, das hinter dem Gesetzentwurf steht, da ist meine Frage, ist das ein zahlenmäßig großes Problem, dem sich dieser Gesetzentwurf zuwendet, oder ist das nicht eher in Anführungszeichen quasi ein Einzelgesetz, das auch von daher kritisch zu sehen ist? Hätten Sie dazu vielleicht aus Ihrer beruflichen Erfahrung Annäherungswerte oder gar Zahlen, um das mal zu beleuchten, beziehungsweise schimmert ja auch durch dieses leicht dieser Begriff des gesunden Volksempfindens diese Frage der materiellen Gerechtigkeit. Können Sie das noch mal ein bisschen für uns darlegen? Danke.
Vielen Dank, Herr Streitmanns. Ich hoffe, dass es richtig ist, wie ich es immer ausspreche, nämlich mit Ä und nicht mit gedehntem. Ah, dann ist er doch. Das hat mich jetzt die Diskussion, die wir ja auch alle etwas kennen, hat mich da zur Nachfrage veranlasst. So, weitere Fragen sehe ich im Moment nicht. Dann wäre als erstes, Herr Schädler, Sie als bitte Antwort auf die Frage von Herrn Fechter waren. Jetzt gehen wir rückwärts vor.
Ja, der Gesetzentwurf bezieht sich zu Recht auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1981 im 56. Band. Und dort hat das Bundesverfassungsgericht dargelegt, dass es insbesondere nicht bedeutet, dass jede auftauchende Zweifelsfrage bereits verbindlich festgelegt worden ist, sondern dass es auch neue auftauchende Gesichtspunkte geben kann, so wie hier. Und das bedeutet, das haben aber auch hier die Kollegen Sachverständigen gesagt, dass der Rechtsgedanke des Artikel 103 Absatz 3 immer davon abhängt, wo siedle ich den Kerngehalt an? Und das ist das, worum es geht. Taste ich den Kerngehalt nicht an, dann ist es eine Grenzkorrektur und damit verfassungsrechtlich zulässig. Und ich will vielleicht auch noch aufgrund meiner beruflichen Erfahrung auch eine Diskussion mit dem damaligen Verfassungsrichter Landau, allerdings im Nachhinein anschließend, der hier durchaus eine Kompetenz des Gesetzgebers für die Änderung des 362 gesehen hat.
Aber jetzt nicht mehr zuständig ist.
Wie bitte?
Aber jetzt nicht mehr zuständig ist.
Nein, der ist nicht mehr zuständig.
Ja, ja.
Das okay. War er damals im Übrigen auch schon nicht, aber er war gleichwohl weise.
Ja, was hast du sozusagen korrigieren, in den Raum stellen. Herr Kubitschi mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Fechner und Herrn Lutschak.
Ja, vielen Dank. Ich würde die etwas zusammenziehen und nur an einer Stelle noch mal differenzieren. Es geht ja im Kern um die verfassungsrechtlichen Maßstäbe, die an diese Entscheidungsgesetzgebers anzulegen ist. Und da haben wir nichts anderes als die Entscheidung des 56. Bandes aus dem Jahr 1981. man weiß nicht, ob sich das Bundesverfassungsgericht, falls es nochmal über diese Frage zu entscheiden hat, quasi eine eigene Textexegese betreiben wird und diese beiden relevanten Sätze gewissermaßen exegetisch behandeln wird. Deswegen komme ich auf diese beiden Sätze am Ende zurück, weil ich möchte Ihnen zunächst zeigen, was man relativ sicher sagen kann. Relativ sicher zurückweisen kann man die auf die Meinung in der Literatur, die sagt, dass der Artikel 103 Absatz 3 den Status des Strafprozessrechts von 1949 gewissermaßen in alle Ewigkeit fortschreiten, dass jegliche Fortentwicklung des Paragraphen 362 ausgeschlossen ist. Das entspricht nicht dem Stand der Verfassungsdogmatik in Deutschland, auch nicht dem Stand der Verfassungspraxis. Wir interpretieren das Grundgesetz ständig weiter, das ist auch gut so, und einen Originalismus, wie es in der US-Verfassungstheorie von etwas kruder Seite vertreten wird, den haben wir nicht. Also es ist entwicklungsoffen, das möchte ich ganz klar sagen. Dann geht es bei der Frage, dann haben wir mit der Frage uns zu beschäftigen, welche Grenzen denn für die Fortentwicklung des Paragraphen 362 subspecie Artikel 103 Absatz 3 gelten würden. Und da würde ich zunächst sagen, dadurch, dass sie beide Ausfluss desselben Prinzips sind, des Rechtsstaatsprinzip, einerseits das Streben nach materieller Gerechtigkeit, andererseits die Rechtssicherheit, handelt es sich immer und stets um eine Abwägungsfrage und der Paragraph 362 hat eine Abwägung bereits getroffen. Und nichts spricht dagegen, auch nicht die Meinung, die ich gerade zurückgewiesen habe, dass wir eine neuerliche Abwägung, einen neuerlichen Kompromiss schließen können, solange er denn, das ist das Einzige, was das Bundesverfassungsgericht klar gesagt hat, den Kern dessen achten, was das Nebis in idem Prinzip ausmacht. Das Bundesverfassungsgericht hat übrigens nicht gesagt, es sind nur Grenzkorrekturen zulässig. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es ist nur der Kern des Artikel 103 Absatz 3 zu beachten. Und dann kann man weiterlesen, es seien jedenfalls Grenzkorrekturen möglich. Ich würde sagen, zwischen einer Veränderung der äußeren Grenze und dem inneren Kern gibt es noch einen substanziellen Bestandteil, aber das ist eine Frage der Verfassungstheorie. Deswegen würde ich sagen, dass hier der Gesetzgeber einen deutlichen Spielraum hat und das, um das Ergebnis vorwegzuziehen, dieser Spielraum auch durch den Paragraph 362 Nummer 5, den der Gesetzgeber gewählt hat, nicht ausgereizt, geschweige denn überschritten wird. Was der Kern des Nebis in diesem Prinzip besagt, ist erstens, dass niemand zweimal wegen der gleichen Tat bestraft werden darf und nach ganz herrschender Auslegung in der Literatur auch niemand zweimal eines Strafverfahrens unterworfen werden soll. Und zwar nicht eine Wiederaufnahme möglich sein soll, gewissermaßen aus beliebigen Anlass. Ja? Dass ständig das Damoklesschwert einer Wiederaufnahme über allen Tätern schwebt. Aber das tut der Gesetzgeber gerade nicht, sondern für einen eng begrenzten Anwendungsfall, nämlich schwerster Straftaten, ist eine Wiederaufnahme möglich, und zwar auch nur dann, wenn besonders dringende Gründe vorliegen, dass der Täter überführt werden kann. Damit ist er sogar noch enger als das, was die Europäische Menschenrechtskonvention uns vorgibt. Und auch das würde, glaube ich, das Bundesverfassungsgericht heute bei einer Interpretation des Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz berücksichtigen, diese Wertung, die die MRK vorgenommen hat. Und infolgedessen würde ich sagen, zur Frage von Herrn Lutschak, ist der Artikel 103 Absatz 3 abwägungsfest und eine Abwägung zugänglich? Ich würde sagen, ja, er ist eine Abwägung zugänglich, weil schon jetzt die geltenden Grundesparagraf 362 Ergebnisse einer Abwägung sind und man eben nochmals abwägen darf. Und das Zweite ist, dass selbst wenn man auf dem Standpunkt steht, er sei abwägungsfest, sondern es sei nur in den Strukturen des geltenden Rechts fortzuentwickeln, handelt es sich bei der Nummer 5 eine Fortentwicklung der Struktur des geltenden Rechts. Das hatte ich an dem Beispiel des Geständnisses gezeigt, aber ich hätte zum Beispiel auch die Vorschrift aus der Wiederaufnahme von rechtskräftig abgeschlossenen Strafbefehlsverfahren darauf hinweisen können. Da gibt es zwar strukturelle Unterschiede zwischen einer Hauptverhandlung und Strafbefehlsverfahren, aber die entscheidende Frage, über die wir gerade reden, die Rechtskraft ist dieselbe, und beim Strafbefehl kann man bei jeglichen neuen Beweisen die Rechtskraft durchbrechen. Hier ist der Gesetzgeber also enger, und insofern halte ich den Gesetzentwurf für verfassungskonform. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kubitschi. Als nächstes Herr Gerditz mit der Antwort auf die Frage von Herrn Lutschak.
Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt. Ja, super. Herr Lutschak, die Frage ist in der Tat berechtigt, weil bei Artikel 103 Absatz 3 viel darum kreist, ob es sich um eine einschränkbare Norm, die einem allgemeinen Abwägungsvorbehalt untersteht, handelt oder um eine feste Gewährleistung und was dann daraus folgt. Ich selber würde auch mit der wohl überwiegenden Auffassung davon ausgehen, dass Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz bereits Produkt einer abgeschlossenen Abwägung ist, dass also hier die verfassunggebende Gewalt zwischen Rechtssicherheit einerseits und zwischen materiellen Gerechtigkeitserwartungen andererseits abgewogen hat und ich nicht auf einer zweiten Ebene diese Abwägung wieder relativieren kann. Allerdings ist Artikel 103 Absatz 3 in einem historischen Kontext zu sehen, der bereits seit langem anerkannte und unbestrittene Wiederaufnahmegründe kannte. Vor diesem Hintergrund nimmt es nicht Wunder, dass das Bundesverfassungsgericht in einer ganz frühen Entscheidung im dritten Band und dann später in einer im zwölften Band jeweils gesagt hat, ja, diese Norm ist zu interpretieren im Lichte der historischen Hintergründe und des Prozessrechts, wie man es 1949 vorgefunden hat. In dem Lichte ist dann auch die Fortschreibung im 56. Band zu deuten. Der 103 Absatz 3 Grundgesetz hat eben nie die Funktion gehabt, sämtliche Durchbrechungen der Rechtskraft zu Lasten von hier freigesprochenen oder anderweitig Verurteilten auszuschließen. Daher ist es möglich, innerhalb der abwägungsfesten Gewährleistung des 103 Absatz 3 eine Fortschreibung von Wiederaufnahmegründen durchzuführen. Das heißt, wir haben ein rahmenartiges Korsett, was die Gründe sein können. Und die der 362 in Kontinuität zu weitgehend inhaltsgleichen Bestimmungen auch der Reichsstrafprozessordnung regelt, stellen darauf ab, dass das Beweismittel entweder hochgradig kontaminiert ist durch schwerwiegende Fehler im Prozess oder dass es aus Interesse an der Befriedungsfunktion der Rechtskraft, wie das der Fall des Geständnisses nach Nummer 4 zeigt, ein überrangiges Bedürfnis gibt, nochmal einen Wahrheitsfindungsprozess einzuleiten. Das ist eine systemimmanente Fortschreibung, die meines Erachtens auch hier der Gesetzentwurf verfassungskonform vornimmt. Dass man darüber hinaus auch beachten muss, Anforderungen der Verhältnismäßigkeit, wenn man das einfache Gesetzesrecht ausgestaltet und solche Fortschreibungen vornimmt, versteht sich von selbst. Das ist meines Erachtens aber hier gewahrt. Die wichtigste Anforderung der Verhältnismäßigkeit besteht darin, dass ich die Schwelle hochlege, was die Wahrscheinlichkeit einer abweichenden gerichtlichen Entscheidung in einer zweiten Hauptverhandlung ergibt. Dafür sorgt der Gesetzesentwurf hier aber schon seinem Wortlaut nach. Im Übrigen bleibt es dabei, und auch das geht mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts konform, dass es hier um eine exzeptionelle Ausnahme geht, die punktuell eben nur die Rechtskraft durchbrechen soll. Insoweit wird also der Kern des Nebis in Idem hier nicht mal angekratzt, sondern es wird lediglich im Rahmen des 362 eine kompatible Neugestaltung vorgenommen. Vor dem Hintergrund habe ich jedenfalls keine verfassungsrechtlichen Zweifel an dieser Regelung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Gerditz. Als nächstes Herr Eisele mit der Antwort auf die Frage von Herrn Müller.
Genau, die Frage ging um die rückwirkende Anwendung auf Altfälle. Und die Frage ging dahin, ob es einen Unterschied mache, dass es um Verfahrensrecht gehe. Zunächst muss man sehen, dass die Rückwirkung möglicherweise ja gegen Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz verstoßen könne. Allerdings ist es hier so, dass das Bundesverfassungsgericht und die ganz herrschende Meinung davon ausgeht, dass Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz nicht für das Verfahrensrecht gilt, etwa auch nicht für die Verjährung, sodass insofern eine Rückwirkung zulässig ist. Dann kann man die Frage stellen, ob sich aus dem Rechtsstaatsprinzip des Artikel 20 Absatz 2, das ebenfalls die allgemeine Rückwirkung betrifft, etwas anderes ergibt. Und da kann man schon die Frage stellen, ob ein Rückgriff auf Artikel 20 Absatz 3 überhaupt möglich ist oder ob diese Fälle von Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz abschließend geregelt werden. Wenn man zurückgreift auf Artikel 20 Absatz 2, ergibt sich freilich nicht dass eine Rückwirkung unzulässig wäre. Man unterscheidet hier bekanntlich ja zwischen unechter und echter Rückwirkung und die Stellungnahmen zur Wiederaufnahme, da wird dieses Sachverhalt auch unterschiedlich beurteilt. Manche Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass es von vornherein eine unechte zulässige Rückwirkung wäre, die auch bestimmten Anforderungen natürlich unterliegt. Aber auch da kommt es im Ergebnis nicht darauf an, dass wenn man zu einer echten Rückwirkung gelangen würde, dann kann diese doch durch zwingende Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt sein. Und die zwingenden Gründe des Gemeinwohls sind wiederum gerade diejenigen, die den Entwurf tragen. Es geht nämlich um die Befriedungsfunktion des Strafrechts, Gewährleistung des Rechtswesens, die Schwere der Tat, die eben durch die Unverjährbarkeit gekennzeichnet ist, sodass im Ergebnis, auch wenn man sozusagen vom schwersten Fall ausgeht, einer echten Rückwirkung, diese Rückwirkung dennoch verfassungsrechtlich zulässig wäre.
Vielen Dank, Herr Eisele. Nächstes Herr Krohnen mit den Antworten auf die Fragen von Frau Beiram und Herrn Streitmanns.
Ja, vielen Dank. Ich kann auf meine Vorredner teilweise Bezug nehmen, insofern, als dass sich, glaube ich, alle einig sind, dass das Bundesverfassungsgericht den nebissen idem Grundsatz als die Schutzgarantie versteht, die sich erstmal auf das Prozessrecht, wie es 1949 vorgefunden wurde, bezieht. Im dritten Band, der auch schon von Professor Görditz angesprochen worden ist, hat das Verfassungsgericht geschrieben, damit hat dieser Grundsatz nebissen idem den Rang eines Verfassungsrechtssatzes erlangt, dessen Abänderung an die erschwerten Voraussetzungen des Artikel 79 Absatz 1 und 2 geknüpft ist. Der in Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz niedergelegte Rechtssatz nimmt daher auf dem bei Inkrafttreten des Grundgesetzes geltenden Standes des Prozessrechts und seiner Auslegung durch die herrschende Rechtsprechung Bezug. Wenn man das zugrunde legt, werden Sie keine Entscheidung finden, ich habe sie zumindest nicht gefunden, die davon abgewichen ist. Und was bedeutet das? Das vorkonstitutionelle Prozessrecht kannte den jetzigen Wiederaufnahmegrund, der vorgesehen ist im Entwurf, zu Ungunsten, und zwar zugunsten des Verurteilten. Deswegen ist das, was wir hier diskutieren, keine neue Frage, die von 1949 nicht bekannt gewesen wäre, sondern das ist der von dem Artikel 103 Absatz 3 geschützte Stand des Prozessrechts, der jetzt ausgehebelt wird. Und deswegen halte ich das für verfassungswidrig. Und die Entscheidung, die ich eben zitiert habe, gibt das auch vor, denn sie sagt, die Änderung ist durchaus möglich, aber nur unter den erschwerten Voraussetzungen des Artikel 79 Absatz 1 und 2, also einer Grundgesetzänderung. Dann muss dieses Parlament halt einen Gesetzesvorbehalt einbauen. Und da es diesen nicht vorhandenen Gesetzesvorbehalt, den kann man nicht ersetzen durch Abwägungslehren, indem man den nicht vorhandenen Gesetzesvorbehalt im Abwägungslehren immanenten Schrank, meine Vorredner haben es gesagt, einen mutmaßlich abwägungsfesten Artikel 103 Absatz 3 unterwirft. Das Strafbefehlsargument aus dem 65. Band, auch da hat das Bundesverfassungsgericht drüber judiziert. Aber auch da hat es Bezug genommen auf die Rechtsprechung des Reichsgerichts und hat gesagt, weil es halt schon bei Rechtsprechung des Reichsgerichts immanent war, dass die Rechtskraft wirkende Strafbefehls durchbrochen werden konnte, geht das auch hier. Und ich meine, dass wenn man das alles nebeneinander legt, man sich eingestehen muss, dass man das Bundesverfassungsgericht auffordert, mit seiner bisherigen Rechtsprechung zu brechen, wenn es diesen Gesetzesentwurf für verfassungskonform erklären will. Zu den Fragen von Herrn Stretmanns. Mir sind nur zwei Fälle bekannt, in denen sozusagen aus der Vergangenheit dieses jetzt in den Blick genommene Gesetz Anlass geben könnte mit DNA. Ein Fall wird vom Kollegen Scheler vertreten. Der andere Fall ist, glaube ich, ein Dortmunder. Aber dieses Gesetz, das kann man ja nicht nur in den Blick nehmen für die Vergangenheit und sagen, naja, wenn man das jetzt hier so passieren lässt, große Auswirkungen wird das nicht haben, weil die Wiederaufnahmen, die dadurch auch in Zukunft möglich werden und gegebenenfalls, wenn man bei der Rückwirkung die Position der Entwurfsverfasser vertritt, geht es nicht nur um DNA. Jeder Zeuge, der noch etwas zu einem nicht verjährten Mordverbrechen sagen kann, kann gegebenenfalls zu einer Wiederaufnahme führen. Ich weiß nicht, wie viele ungeklärte Fälle es da gibt. Die bekannten sind zwei. Die Wirkungen dieses Ausbaus sind aber ganz andere und immens und viel immenser als die des Entwurfes, der hier in 2009 in diesem Hause diskutiert wurde und damals abgelehnt oder nicht verabschiedet wurde. Die Frage nach der materiellen Gerechtigkeit, und Sie hatten es formuliert, mit dem gesunden Volksempfinden. Ich will lieber den Begriff der Unerträglichkeit wählen, der auch in der Gesetzesbegründung ja und auch in der Diskussion dominiert hat. Der Begriff der Unerträglichkeit ist einer, den der SPD-Politiker Gustav Radbruch in der Radbruchschen Formel auch erwähnt hat, und zwar 1946. Und er hat gesagt, da wo der Gesetzesbefehl unerträglich wird, da kann man von ihm weichen. Er hat das aber natürlich 1946 als systemische Antwort auf das Dritte Reich und die Verbrechen des Nationalsozialismus, die in Gesetze gegossen waren, gemünzt. Wir leben in einem gut funktionierenden Rechtsstaat, in dem sich diese systemischen Fragen unerträglicher Ungerechtigkeit in unserem Rechtsstaat gerade nicht widerspiegeln und damit auch keine Legitimation zur Abwägung bilden, zu einer Abwägung, die, wie es der jetzige Entwurf vorsitzt, wie es das früher einmal gab, dass 359 und 362 unter gleichen Voraussetzungen galten. Das war 1943, als das eingeführt wurde. Danke.
Vielen Dank, Herr Kohnen. Als letztes Herr Burmeier. Mit der Antwort auf die Frage von Frau Bach.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich zunächst auch beziehen auf die Antwort von Herrn Professor Eisele. Der hat eben aus meiner Sicht völlig zu Recht gesagt, eigentlich geht eine Abwägung zwischen verschiedenen Prinzipien im Rahmen des Artikel 103 Absatz 3 gerade nicht. Denn diese Abwägung ist bereits im Rechtsstaatsprinzip, also in Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes, verankert. Und das Grundgesetz kennt eben eine speziellere Regelung, die eine solche Abwägung präjudiziert. Und ich finde, das ist ganz wichtig, das festzuhalten, zumal Herr Eisele ja eher von den Koalitionen benannt worden ist. Völlig zu Recht ist auch bereits darauf hingewiesen worden, dass aber natürlich der bereits geltende Paragraph 362 der Strafprozessordnung Durchbrechungen enthält. Spricht das nun nicht gegen die These eines Abwägungsverbots? Ich denke, nein. Herr Kuhn hat schon völlig zu Recht gesagt, diese Aussage bezieht sich auf den Stand des Prozessrechts von 1949. Und es lohnt sich genau hinzuschauen, welche Ausnahmen von dem absoluten ne bis in idem der Paragraph 362 kennt. Denn dabei wird deutlich, dass das kategorial völlig andere Durchbrechungen sind als die, die hier zur Diskussion steht. Paragraph 362 kennt bisher zwei Gründe. Bei Herrn Kubiciel klang das gerade auch schon an. Zum einen den Grund der Manipulation, ja, beispielsweise durch Meineid oder durch Rechtsbeugung oder den Verzicht des Beschuldigten auf den Schutz des ne bis in idem. Das sind die beiden Kategorien, wo bislang quasi auf der Rechtsfolgenseite traditionell, historisch und 1949 gleichsam inkorporiert in Artikel 103 Absatz 3 das ne bis in idem Durchbrechungen erfährt. Der Gesetzentwurf möchte nun indes dem Paragraph 362 der Strafprozessordnung eine völlig neue Form der Durchbrechung des ne bis in idem hinzufügen, nämlich den Durchbrechungsgrund des unbefriedigenden Verfahrensergebnisses. Das muss man sich mal überlegen. Das steht in einem so offenkundigen Widerspruch zum Rechtssicherheitsprinzip, dass es einem schon etwas mulmig wäre. Sollte. Das ist etwas völlig Neues, das geht tatsächlich an den Kern der Rechtssicherheit und es hat insbesondere nichts mit dem historischen Gehalt von § 362 StPO und damit auch von der Auslegung des Artikel 103 Absatz 3 zu tun. Es überzeugt hier aus meiner Sicht auch nicht, mit dem Ausnahmecharakter der Regelung zu argumentieren. Ich denke, uns allen fallen sehr schnell weitere schreckliche Straftaten ein. Und wir könnten uns, sollte das so Gesetz werden, bereits auf die Initiativen einstellen, die eine Erweiterung des Katalogs fordern, insbesondere, wenn man sich dieses vollkommen schwammige Kriterium der Unerträglichkeit vor Augen führt. Ja, also das wissen wir alle, es gibt ganz viele unerträgliche Dinge draußen in der Welt, die dann eine solche Regelung, ein Annex einer solchen Regelung für scheinbar notwendig erscheinen lassen. Ich hatte in der Einleitung schon differenziert, woran soll sich denn jetzt der Gesetzgeber eigentlich halten? Traditionell möglich sind Konkretisierungen des Gesetzgebers beim Tatbestand, ja, des Artikel 103 Absatz 3, namentlich beim prozessualen Tatbegriff, denn der muss sich tatsächlich auf neue Verfahrensformen zum Beispiel einstellen können. Herr Kubiciel hat bereits völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass ne bis in idem im Strafbefehl Zivilverfahren nicht ohne weiteres gilt. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, wo man ansetzen kann. Ein zweiter Punkt wären Fortschreibungen der Durchbrechungsgründe, die das Gesetz historisch kennt, ja, Manipulation oder der freie Wille des Beschuldigten. Aber weitere kategorial neue Gründe einzuführen, das geht aus meiner Sicht tatsächlich gegen den Kern dieses Grundgesetzartikels. Und demzufolge halte ich die Regelung in der jetzt vorgesehenen Form tatsächlich für relativ eindeutig verfassungswidrig. Hier geht es eben nicht um die berühmten Korrekturen im Grenzbereich, die das Bundesverfassungsgericht tatsächlich zugelassen hat. Es geht auch nicht um Korrekturen beim Tatbegriff, sondern es geht um massive Eingriffe auf der Rechtsfolgenseite dieser Verfassungsgarantie. Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Satz sagen zu den problematischen Folgen für die Strafjustiz. Man muss sich ja auch mal überlegen, unter welchem Druck das die Staatsanwaltschaften möglicherweise setzen kann, auch voreilig Anklage zu erheben, wenn man sich überlegen kann, dass es eben nicht mehr so wie heute quasi einen Schuss gibt, um einen Beschuldigten in einem Strafverfahren eines Mordes zu überführen, sondern wenn die Staatsanwaltschaft beliebig oft zur Tat schreiten könnte. Ja, das ist ja die faktische Folge. Herr Kohn hat darauf aus meiner Sicht hingewiesen. Schon eine neue Zeugenaussage könnte das deutlich machen. Das würde auch die Staatsanwaltschaften enorm unter Druck setzen. Auch aus dieser Perspektive kann ich davor ehrlich gesagt nur warnen. Natürlich ist das individuelle Schicksal von Opfern furchtbar. Ich habe damit, wie gesagt, viele Jahre meines beruflichen Lebens zu tun gehabt. Aber ich glaube, wir sollten an dieser Stelle doch uns sehr genau überlegen, ob wir so tiefgehend eingreifen wollen in Grundprinzipien unseres Strafprozesses. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Burmeier. Damit sind wir am Ende der ersten Antwortrunde. Wir haben jetzt für die zweite Runde eine Frage schon von Frau Bayram. Nachfrage oder was auch immer. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und zwar habe ich zwei Fragen an Herrn Kubitschel. Ich würde nur vorweg nachfragen. Bei dem letzten Beitrag haben Sie differenziert zwischen Abwägungsfestigkeit und Fortentwicklung. Aber aus dem Beitrag wurde nicht so deutlich, wie Sie das gegeneinander abgrenzen. Vielleicht können Sie das kurz erläutern. Und jetzt zu meinen eigentlichen beiden Fragen. Da geht es mir um die Rechtstatsachen. Haben Sie, und wenn ja, welche haben Sie erhoben? Und das will ich noch mal kurz erklären. In Ihrer Stellungnahme heißt es, ich zitiere, Auslöser der rechtspolitischen Debatte sind in Klammern mehrere Tötungsdelikte, bei denen neue kriminaltechnische Untersuchungsmöglichkeiten eindeutige Ergebnisse zur Identifizierung einer Person erbracht und den Nachweis ihrer Täterschaft ermöglicht haben. Zum Beleg verweisen Sie in Ihrer Fußnote 4 auf die Bundestagsdrucksache 16/7957 und deren Seite 1. Das war ein Gesetzentwurf aus dem Bundesrat von 2008. An der zitierten Stelle heißt es, zahlreiche Beispielsfälle aus den vergangenen Jahren zeigen, dass auch bei bislang unaufgeklärten Kapitalverbrechen eine Überführung des Täters gegebenenfalls noch nach vielen Jahren möglich ist. Richtig? Und das meint die sogenannten Cold Cases, die noch nicht angeklagt sind, bei denen es noch gar keine Verurteilungen gibt. Die können selbstverständlich angeklagt werden, wenn die Ermittlungen aufgrund des wissenschaftlich-technischen Fortschritts oder neuer Beweismittel die Aufklärung ermöglichen. Wie viele Fälle von Freigesprochenen und Verurteilten es gibt, auf die der jetzige Gesetzesvorschlag Anwendung finden könnte, wenn die Rückwirkung zulässig wäre, wissen Sie dagegen offenbar nicht, weiß auch die Bundesregierung nicht. Ihr sind über den Fall Möhlmann von 1981 und den sogenannten Dortmunder Klebebandfall von 1993 hinaus keine Fälle bekannt, lautete die Bundesregierungsantwort auf meine Frage. Keiner der Sachverständigen benennt, wie viele Freisprüche vom Tatvorwurf des Mordes es jährlich gibt und wie viele Angeklagte darunter wegen anderer Taten, etwa Totschlag oder Delikte mit Todesfolge, verurteilt wurden. Auch der Gesetzentwurf verliert zu den Rechtstatsachen kein Wort. Der Sachverständige Herr Eisele, drückt sich ebenfalls um die Rechtstatsachen herum, argumentiert mit bloßer Vermutung, es könnte weitere Fälle geben. Also, welche Rechtstatsachen haben Sie erhoben und legen Sie Ihrer Stellungnahme zugrunde, Herr Kubitschel? Denn ich gehe mal davon aus, dass Sie hier nicht nur als Wahlkampfhelfer auftreten wollen für die Union, die das Thema ja jetzt in ihrem Wahlprogramm hat, oder gar für die SPD, die aus leiter Verzweiflung da mitmacht.
Nun, vielen Dank, Frau Kollegin. Das war dann auch eine Wahlkampfaussage, aber ist ja auch nicht schlimm. Als nächstes würde jetzt Fragen stellen, erstmal Herr Lutschak.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
Bisschen lauter, wenn es geht. Herr Lutschak, Moment. Ein bisschen lauter.
So, geht es jetzt besser?
Etwas besser. Reicht das?
Also ich bemühe mich noch ein wenig lauter zu sprechen und deswegen kommentiere ich auch nicht das, was die Kollegin gerade gesagt hat, um die Sachverständigen hier in den Wahlkampf hineinzuziehen. Ich hätte eine Frage, die ich an Herrn Kubizil und Herrn Eisele richten wollte. Ich rekurriere noch einmal auf das, was Herr Burmeier gerade gesagt hatte. Er führte aus, dass es hier um kategorial andere Durchbrechungen gibt, als das bisherige Recht in 362 und an anderer Stelle vorsieht. Darüber hatten wir gerade in der ersten Fragerunde ja auch schon gesprochen. Handelt es sich hier um eine systemimmanente Fortentwicklung oder ist es tatsächlich etwas ganz anderes? Und vielleicht können Sie zu dem Vorwurf von Herrn Burmeier noch einmal ein wenig ausführen. Bewegen wir uns hier im systematischen Bereich der Fortentwicklung oder ist es eben etwas anderes, was wir hier machen, etwas ganz Neues?
Vielen Dank, Herr Lutschak. Als nächstes Herr Streitmanns.
Ja, es ist die Debatte und Anhörung hinterlässt mich ein bisschen ratlos, empfehle aber jedem, der sich mit dem Thema mal abseits des rein juristischen romanmäßig beschäftigen will, das Buch eines Kollegen, Andreas Hoppert, der Zahlenmörder, wo der Grundsatz Nebis in Idem ganz populär einmal aufbereitet wird. Aber jetzt zu den Fragen, und zwar einmal an Herrn Kohnen und einmal an Herrn Burmeier. Und zwar dieselbe Frage. Wenn wir jetzt in diesem Gesetzentwurf eine Bezugnahme auf Mord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen haben und Totschlag ausgenommen ist, interpretieren Sie das als eine Unsicherheit der einbringenden Fraktionen, ob das grundgesetzliche Verbot Nebis in Idem überhaupt greift oder wie würden Sie diese Unterscheidung bewerten? Denn, ich setze das hinzu, in großen Teilen der Bevölkerung ist der Unterschied, glaube ich, nicht so bewusst, außer hinterher bei der Verurteilung im Strafrahmen. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Streitmanns. Damit sind wir am Ende der zweiten Fragerunde. Wir gehen jetzt alphabetisch vor mit den Antworten. Herr Burmeier ist also gleich wieder dran mit der Antwort auf die gerade gestellte Frage von Herrn Streitmanns.
Ja, vielen Dank. Es ist immer ein bisschen schwer, in den Kopf anderer Menschen zu schauen. Deswegen möchte ich auch nicht spekulieren, was die Antragstellenden hier bewogen haben mag. Ich glaube, strafrechtsdogmatisch ist diese Anknüpfung an die lebenslange Freiheitsstrafe oder wäre die Anknüpfung an die lebenslange Freiheitsstrafe halbwegs plausibel, weil man dann ja immerhin argumentieren könnte, hier geht es eben um die höchsten Strafen, die unser Strafgesetzbuch kennt. Allerdings bezieht sich ja der vorgeschlagene Wortlaut eben nicht auf die Rechtsfolge, sondern auf die Tatbestände. Und wenn man sich im Strafgesetzbuch einmal umschaut, dann ist die lebenslange Freiheitsstrafe ja auch in anderen Fällen möglich. Und sie ist unter bestimmten Umständen auch im Falle des Mordes eben nicht notwendig. Mit anderen Worten, das ist nicht so ganz konsequent. Ja, das heißt also, da müsste man wahrscheinlich einfach nochmal nachschärfen. Ich glaube, jedenfalls sauberer wäre es gewesen, tatsächlich daran anzuknüpfen, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe tatsächlich möglich erscheint oder sogar wahrscheinlich erscheint. Aber gut, das ist nun so vorgesehen, wie es ist. Ich glaube aber auch dennoch, dass es da im Wesentlichen, um einen suggestiven Vorschlag geht. Das ist also der klassische Fall eines Dammbruchs aus meiner Sicht, dass man mit einem vermeintlich exzeptionellen Fall argumentiert und den dann entsprechend normiert, um dann potenziell in einem zweiten Schritt oder in weiteren Schritten die Geltung des Grundsatzes weiter auszuhöhlen. Und ich habe ja schon ausgeführt, warum ich glaube, dass es tatsächlich um was kategorial Neues geht. Natürlich ist die lebenslange Freiheitsstrafe die härteste Sanktion, die unser Rechtsstaat kennt. Aber das ändert ja nichts daran, dass auch in einem solchen Fall ein quasi normales Strafverfahren stattfindet, wenn auch vor einer besonders bezeichneten Kammer, einer Schwurgerichtskammer. Insofern sehe ich persönlich rechtsdogmatisch nicht den Zusammenhang zwischen den Fällen, um die es hier gehen soll, und der Einschränkung des Paragraphen 362 StPO. Denn wie gesagt, es geht ja nicht um die Rechtsfolge, sondern es wird nur angeknüpft an die Tatbestände, die nicht notwendig zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe führen müssen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Burmeier. Als nächstes Herr Kohnen mit der anderen Antwort auf die andere Frage.
Also ich habe ja im Prinzip die gleiche Frage wie Herr Dr. Burmeier. Ich würde auch sagen, dass das eigentlich die Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag in den Tatbeständen, wenn man diesen Weg geht, zweifelhaft ist. Und zwar zweifelhaft auch deshalb, Sie können einen jemanden nehmen, der wegen Mordes freigesprochen worden ist, wo aber in der Verhandlung meinetwegen auch schon zum Ausdruck kam, dass der mindestens vermindert schuldfähig sein könnte. Vielleicht sogar völlig schuldunfähig. Zu dessen Lasten können Sie nach dem Gesetzentwurf eine Wiederaufnahme betreiben, wenn es neue Beweismittel gibt und dann nicht wegen Schuldunfähigkeit, sondern wegen nicht hinreichenden oder nicht der Überzeugung des Gerichts Tatverdacht freigesprochen wurde. Sie können sich den umgekehrten Fall vorstellen, wo ein Totschlag sich nicht nur auf eine Person beschränkt, sondern wo, ohne Mörder zu sein, mehrere Menschen getötet werden. Das könnten Sie nicht wieder aufnehmen. Die Frage der unerträglich, also nach dem Gesetzentwurf, der jetzt hier vorliegt. Und insofern meine ich auch, dass Herr Dr. Burmeier völlig recht hat, dass das natürlich ein Türöffner ist. Denn wenn wir die Unerträglichkeit zum Maßstab machen, wird es immer wieder unerträgliche Verbrechen geben. Sie können es auch daran festmachen, warum soll eigentlich jemand, der einen Mordanschlag schwer gezeichnet überlebt hat, vielleicht sein Leben lang gelebt ist, beeinträchtigt ist, zu dessen Lasten. Da können Sie zu dem Täter, wenn er freigesprochen ist und dann später wieder in die Nähe der Täterschaft durch neue Beweismittel rückt, können Sie keine Wiederaufnahme betreiben. Wie wollen Sie da demjenigen erklären, dass das wesentlich erträglicher ist oder nur unerträglich dann wäre, wenn er sein Leben verloren hätte? Und deswegen meine ich, dass diese Kategorie natürlich gerade in diesem emotionalisierten Abwägungsprozess nie Halt machen kann, oder sich zumindest nicht erklären kann beim Halt machen. Ein weiteres vielleicht noch da, was so die Strukturelle betrifft. Ich will mal auch ein Beispiel bringen, was eine strukturelle Erweiterung, wie es ja Dr. Burmeier eine zulässige sein könnte. Das wäre zum Beispiel von der gefälschten Urkunde auf die gefälschte technische Aufzeichnung überzugehen, die es vor konstitutionell nicht gab. Und da im Prinzip digitale Fälschungen und so weiter zuzulassen im Rahmen der Wiederaufnahmekataloges. Das hier ist aber, wie gesagt, eine ganz andere Kategorie. Und insofern überzeugt auch die Unterscheidung, das an Tatbeständen aufzuhängen, meines Erachtens systematisch nicht.
Vielen Dank. Herr Kohn, als nächstes Herr Eisele mit der Antwort auf die Frage von Herrn Lutschak.
Ja, die Frage von Herrn Lutschak war, ob es sich um eine noch systemimmanente Weiterentwicklung handelt. Und das würde ich bejahen. Wir dürfen nicht nur den Paragraphen 362 StPO sehen, sondern auch die weiteren Ausnahmeregelungen, Paragraph 85 Absatz 2 Ordnungswidrigkeitengesetz, Paragraph 373a StPO für den Strafbefehl. Anknüpfungspunkt sind dort explizit immer neue Tatsachen oder Beweismittel. Im vorliegenden Gesetzentwurf ist es nicht anders. Im Übrigen kann in den beiden genannten Fällen stets, wenn der dringende Verdacht eines Verbrechens gegeben ist, wieder aufgenommen werden. Blicken wir auf den Paragraphen 362, so knüpft der ebenfalls an die Beweismittel an und hiervon macht der Entwurf keine Ausnahme. Paragraph 362 regelt eben eng explizit benannte Fallgruppen. Hier geht es darum, dass jeweils die Befriedungsfunktion des Strafrechts in Frage gestellt hat und hier passt der Entwurf sehr gut in die Systematik. Das ist im Übrigen nicht bei allen Durchbrechungen zwingend. Anders ist das etwa bei Paragraph 79 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, der ja auch eine Durchbrechung zulässt. Hier ist das Entscheidende aber eben nicht das Beweismittel. Und insofern fügt sich eben die vorgesehene Regelung als Nummer 5 in die Systematik auch des Paragraphen 362 letztlich ein. Es geht auch nicht darum, wie erwähnt wurde, dass ein unbefriedigendes Verfahrensergebnis korrigiert werden soll, denn die Korrektur erfolgt ja nicht direkt nach dem ersten rechtskräftigen Urteil, sondern das Entscheidende ist ja, dass später neue Beweismittel vorliegen. Und vielleicht noch ein letztes, weil es angesprochen wurde, ganz kurz zu den Zahlen. Das ist ganz einfach. Herr Kubitschil wird auch noch etwas sagen. Momentan macht es ja gar keinen Sinn, nach neuen Beweismitteln zu suchen, wenn der Täter rechtskräftig freigesprochen wurde und eine Verurteilung nicht möglich ist. Insofern versteht es sich eigentlich von selbst, dass hierzu keine empirischen Erfassungen erfolgen, denn das würde momentan gar keinen Sinn machen. Soweit meine Antwort.
Vielen Dank, Herr Eisele. Und als letztes Herr Kubitschil mit den Antworten auf die beiden Fragen von Frau Bayram und die eine Frage von Herrn Lutschak.
Ja, ich fange mit der zweiten längeren Frage von Frau Bayram an, nach den Rechtstatsachen, die sie das genannt hat. Also ich habe insofern Rechtstatsachen erhoben, als dass ich alles, was zu dem Gebiet geschrieben worden ist, versucht habe zu lesen. Und meiner Erinnerung nach werden immer drei Fälle genannt. Das sind die beiden Fälle, von denen Sie gesprochen haben. Der Fall, den, glaube ich, alle kennen, Friederike von Mühlmann, dann diesen Klebebandfall. Es gibt aber noch einen dritten Fall, bei dem es auch um DNA-Spuren gab. Jedenfalls ist der in der Literatur nachweisbar. Eigene Rechtstatsachen habe ich nicht erhoben, aus dem Grund, die Herr Eisele genannt hat. Man hätte vielleicht Befragungen systematisch durch ganz Deutschland bei Mordkommissionen und Staatsanwaltschaften durchführen können, aber das war weder mein Auftrag, noch wäre das mir praktisch möglich gewesen. Bei der Evaluierung des Anti-Doping-Gesetzes habe ich gesehen, was das für ein Zeit- und auch finanzieller Aufwand voraussetzt. Das von Ihnen angesprochene Zitat meiner Stellungnahme verweist nicht auf belegbare Fälle, sondern sollte ein Beispiel dafür geben, was Auslöser rechtspolitischer Diskussionen am Beispiel dieses Bundesratsentwurfs oder Gesetzesantrags ist. Es gibt ja auch noch andere Bundestagsdrucksachen zu diesem Gebiet. Die zweite Frage von Frau Bayram, die verfassungstheoretische, nach dem Verhältnis oder der Abgrenzung zwischen Abwägungsfestigkeit und Fortentwicklung. Also um das mal klar zu sagen, ich bin anders als andere Sachverständige nicht der Auffassung, dass der Artikel 103 abwägungsfest ist und jegliche Abwägung entzogen ist. Es handelt sich beim Artikel 103 Absatz 3 um ein grundrechtsgleiches Recht, ein Prozessrecht. Und das steht nicht unter Gesetzesvorbehalt, aber es gibt sehr, sehr viele grundrechtliche Regelungen, Grundrechte, die nicht unter Gesetzesvorbehalt stehen und die durch verfassungsrechtliche Schranken einschränkbar sind. Und das ist, glaube ich, auch ganz herrschende Meinung, dass Artikel 103 Absatz 3, obwohl es keine Wortlautausnahme kennt, verfassungsrechtlichen Schranken unterliegt und insofern eben nicht abwägungsfest ist. Und dann habe ich gesagt, aber selbst wenn man davon ausgehen würde, dass es abwägungsfest ist, dann sagt ja jetzt wieder auch die andere Auffassung, dass jedenfalls Fortentwicklungen des Paragraphen 362, dass die möglich sind. Und das sagt auch das Bundesverfassungsgericht. Und zwar, wie ich finde, in einem relativ großzügigen Art und Weise. Es sagt ja eben nicht, es sind nur Grenzkorrekturen möglich, sondern es sind nur Kernverletzungen verboten. Und ein Wort zu den frühen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts im Themenkreis. Also in den Anfang der 50er Jahre ist es natürlich klar, dass man von diesem historischen Gesichtspunkt zurückblickt auf die letzten 10 Jahre, die geschehen sind und diese Rechtslage rezipiert. Was anderes hätte man sonst tun sollen? Aber die Entscheidung von 1981 tönt schon anders. Da werden andere, nicht historische, sondern systematische Argumente verwendet. Und wenn man jetzt wiederum 40 Jahre später das Bundesverfassungsgericht entscheiden würde, glaube ich erstens, dass auch zum Beispiel die europäische Menschenrechtsentwicklung und Diskussionslage rezipiert würde. Und ich glaube auch, dass das Bundesverfassungsgericht eindeutig sagen würde, dass das Grundgesetz an keiner seiner Stellen, auch nicht beim Artikel 103 Absatz 3, eine historisch einmalige Rechtslage, eine zufällige Rechtslage petrifiziert. Das ist ja nicht mal in der, wie soll ich sagen, immer besonders gesetzgebungskritischen Strafrechtswissenschaft eine herrschende Meinung, sondern es ist die absolute Mindermeinung. Es ist auch überhaupt nicht historisch belegbar, dass der historische Verfassungsgesetzgeber oder die Väter und Mütter der Verfassung beim Artikel 103 Absatz 3 eine Petrifizierung der damaligen SDPO-Lage vornehmen wollte. Das schreiben auch Engeländer und Zimmermann, sondern es ist Fortentwicklungen zugänglich. Und was sollen Fortentwicklungen anderes sein als kompromisshafte Abwägungen zwischen zwei Gütern? Ich kann mir keine andere Fortentwicklung vorstellen als eine Abwägung. Und zu der Frage, ob das tatsächlich eine kategoriale Durchbrechung des geltenden Rechts wäre, was Herr Lutschak gefragt hat, weil das hier so anklang, da würde ich sagen, nein, es ist keine kategoriale Durchbrechung des geltenden Rechts etwas Neues, sondern es schreibt Strukturen vor Ort für einen sehr begrenzten Anwendungsfall, die wir bereits im geltenden Recht finden. Und es ist auch nicht so, dass das Geständnis, wie mein Kollege Burmeier gesagt hat, dass dieses Geständnis als Wiederaufnahmegrund deswegen anerkannt sei, weil sich damit der Täter gewissermaßen selbst die Rechtskraft nimmt. Er muss das ja nicht mal vorsätzlich tun. Ne? Also wenn er, sagen wir mal, im privaten Raum ein Geständnis ablegt, dann wäre das ein Anwendungsfall der Nummer 4. Es ist also nicht die Freiwilligkeit dessen oder die Zielgerichtetkeit, sich dieses Schutzes zu entnehmen, sondern was auch dahinter steckt, ist, dass traditionell, auch aus dem 19. Jahrhundert heraus, das Geständnis eine besonders große Beweiskraft hat. Und deswegen wollte man diesen unerträglichen Widerspruch zwischen einem bestandskräftigen Freispruch auf der anderen Seite und einem besonders glaubhaften, also dringenden Grund, dass er doch der Täter war, dadurch abhelfen, als dass man damals historisch naheliegend dieses Geständnis als Wiederaufnahmegrund genommen hat. Und insofern entwickelt das der Gesetzgeber jetzt weiter. Und es gibt eben auch Spuren außerhalb des Paragraph 362, wo diese Propta Nova, und zwar zu geringeren Voraussetzungen, ein Wiederaufnahmegrund sind zum Strafbefehl. Da kann man jetzt lange darüber streiten, ob das die verfahrensrechtlichen Unterschiede so groß sind. Darauf kommt es meines Erachtens nicht an. Es gibt in Deutschland nur eine Rechtskraft. Ja, das ist eine binäre Entscheidung. Ist etwas rechtskräftig oder nicht? Es gibt keine halbe Rechtskraft oder ein bisschen Rechtskraft. Auch der Strafbefehl ist rechtskräftig. Und dem können irgendwelche neuen Tatsachen und Beweismittel die Rechtskraft nehmen, der Folge, dass aus einer Beihilfe zum Diebstahl als Strafbefehl eine Raubmordverurteilung wird. So, und nichts anderes ist nach § 362 Absatz Nummer 5 jetzt möglich, wie auch in Österreich, in vielen anderen Rechtsstaaten und auch toleriert von der Europäischen Menschenrechtskonvention. Deswegen keine Durchbrechung. Das Dammbruchargument, ganz kurz, da ist in der Diskursethik anerkannt, dass das Dammbruchargument erstens sehr plausibel ist, ja, weil man mit Gefahren operiert, die man nie ausschließen kann. Änderst du Gesetz 1, wird es irgendwann Gesetz 2 geben. Aber gerade weil das so ein trickreiches und überzeugendes Argument ist, sagt die Diskursethik, das ist nur dann zulässig, wenn es begründbare Belege dafür gibt, dass dieses Gesetz 2, also dieser Dammbruch, auch sicher erfolgen wird. Und davon kann hier keine Rede sein. Abgesehen davon glaube ich auch nicht, dass es dem Deutschen Bundestag als Gesetzgeber gut zu Gesichte steht, Misstrauen vor sich selbst zu hegen. Ja, also schon einen ersten Schritt, eine Gesetzesänderung nicht zu gehen, weil wir Angst davor haben als Deutscher Bundestag, dass irgendwann ein Schritt 2 gegangen wird, der dann verfassungswidrig wäre. Also das Dammbruchargument halte ich für politisch verständlich, aber es ist weder diskursethisch tragfähig und verfassungsrechtlich auch erst recht nicht, sondern es ist jedes Gesetz für sich selbst zu bewerten. Und wie die Bewertung dieses Gesetzentwurfs erfolgt, das haben wir heute gehört, mit unterschiedlichen Meinungen.
Vielen Dank, Herr Kubitschi. Das war das Ende der zweiten Beantwortungsrunde. Und für die dritte Fragerunde liegt mir eine Wortmeldung, ein Solo vor. Frau Bayram.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin jetzt versucht, durch das letzte Argument schon noch mal Herrn Kutschel darum zu bitten, sich die Debatte, die wir hatten, im Plenum noch mal anzuschauen. Der Beitrag der AfD hat mich sehr besorgt. Ich weiß gar nicht, warum hier im Ausschuss die sich nicht zu Wort melden. Wahrscheinlich, weil die das abfeiern. Es gibt großen Grund zur Sorge, dass wenn der Damm gebrochen ist, dann noch weitere Forderungen auf uns zukommen. Vielleicht soweit sei mir das kurz gestattet. Ich hätte eine Frage an zwei Sachverständige, und zwar Herrn Burmeier und Herrn Aust. Ist die Rückwirkung des Koalitionsvorschlags zulässig? Und falls ja, unterläge die Rückwirkung hier wegen der Grundrechtsrelevanz nicht dem Gesetzesvorbehalt und müsste vielleicht auch nur zur Klarstellung zumindest ausdrücklich angeordnet werden? Vielen Dank.
Vielen Dank.
rückwärts im Alphabet. Herr Burmeier, jetzt sind Sie der Alphabetletzte.
Ich hatte schon so oft das Wort. Also, Herr Vorsitzender, ich gebe gerne weiter.
Nee, Sie sind jetzt.
Okay, na gut.
Machen das immer rückwärts, aber dass Sie mit B der Letzte im Alphabet sind, das ist so überraschend.
Ja, das Problem mit der Rückwirkung ist ja heute auch schon mehrfach diskutiert worden. Ich muss gestehen, das Argument finde ich persönlich nicht ganz so stark. Der entscheidende Unterschied ist ja hier, dass also die materielle Strafbarkeit des Mordes selbstverständlich auch schon vorher angeordnet war und bei strafprozessualen Regelungen tatsächlich das Rückwirkungsverbot in dieser Strenge eigentlich nicht gilt. Deswegen habe ich da zunächst mal gewisse Sympathien gehabt für den Gedanken, dass man hier durchaus über eine Durchbrechung nachdenken könnte. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass der Staat, ja, vertreten durch das jeweils letztinstanzlich entscheidende Gericht, ja hier einen Vertrauenstatbestand geschaffen hat, der also über die reine gesetzliche Regelung hinausgeht. Es gibt den Vertrauenstatbestand, nämlich des freisprechenden Urteils. Insofern denke ich schon, dass es sich hier um einen Fall einer echten Rückwirkung handelt, weil einfach gleichsam ein Paket wieder aufgeschnürt wird, wo der individuell Beschuldigte sich zu Recht darauf berufen kann, dass der Staat nach den Maßgeben des Geld in Strafprozessrechts ihm endgültig tatsächlich oder endgültig über den ihm gemachten Vorwurf entschieden hat. Und genau diese Garantie wird hier im Nachhinein wieder aufgehoben. Also allenfalls könnte man das aus der Perspektive des Rückwirkungsverbots für Freisprüche vorsehen, die nach Inkrafttreten des Gesetzes ergehen. Das heißt also, dass man also Freisprüche, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ergehen, gleichsam mit der Fußnote versieht, der Angeklagte wird vorläufig freigesprochen. Ich meine, das muss man sich ja mal überlegen, nicht? Das ist ja das Ergebnis dieser Regelung. Die Urteilsformel in Mordprozessen müsste in Zukunft lauten, der Angeklagte wird vorläufig freigesprochen. Es könnte ja sein, dass wir, wie Herr Kohn das so oft hier schon auf den Punkt gebracht hat, dass wir einen Zeugen finden, der nicht mal ein neues Beweismittel sein muss, anders als bei der Wiederaufnahme zugunsten, der einfach nur eine neue Aussage machen muss. Insofern denke ich, auch im Ergebnis steht das Rückwirkungsverbot hier der Änderung entgegen. Es sei denn, man beschränkt es durch dieses Einführungsgesetz in der Strafprozessordnung auf zukünftige Freisprüche. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Burmeier. Und als letztes Herr Aust.
Ja, vielen Dank, Frau Bayram, für die Frage. Zunächst zu der, Sie haben jetzt nach zwei Fragen gefragt, einmal grundsätzlich die Zulässigkeit der Rückwirkung und dann die Frage nach einem Gesetzesvorbehalt. Zu dem ersten Punkt. Also Herr Kollege Eiseler hat erstmal vollkommen recht, dass Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz hier nicht zur Anwendung kommt, weil der sich nämlich nur auf die materiellen Strafgesetze bezieht. Ich finde es dann aber problematisch, sogar zu überlegen, ob man, wenn der nicht zur Anwendung kommt, dann auf das allgemeine Rechtsstaatsprinzip nicht mehr zurückgreifen kann. Das klang in dieser Antwort des Kollegen Eisele durch. Das Rechtsstaatsprinzip gilt immer, wenn der Staat handelt. Und nur weil Artikel 103 Absatz 2 hier nicht zur Anwendung kommt, hat das keine Auswirkung auf das allgemeine Rechtsstaatsprinzip. Das allgemeine Rechtsstaatsprinzip aus Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz beinhaltet einen Schutz der Rechtssicherheit. Und da gilt es nun zu unterscheiden zwischen echter und unechter Rückwirkung. Das wurde hier auch schon verschiedentlich erörtert. Und ich bin, wie schon dargelegt, der Auffassung, dass es sich hier um eine echte Rückwirkung handelt, weil ich mir das einfach denklogisch nicht vorstellen kann, dass man sich die Situation eines rechtskräftig Freigesprochenen so vorstellt, dass der Sachverhalt für ihn nicht abgeschlossen ist. Das setzt voraus, dass sich die Rechtskraft so als anhaltender Prozess im Laufe der Zeit entwickelt, der Sachverhalt nicht abgeschlossen ist. Das halte ich für äußerst unplausibel. Es ist sicher so, dass das Bundesverfassungsgericht auch nicht immer ganz sauber zwischen echter und unechter Rückwirkung unterscheidet. Manchmal tut es das stärker, manchmal weniger stark. Wenn es nicht so klar danach unterscheidet, gewichtet es nach dem Gewicht der betroffenen Rechtsgüter. Und wenn hier eine Verurteilung zu lebenslanger Haft im Raum steht, kann man sich jedenfalls sicher sein, dass egal ob echt oder unechte Rückwirkung, das Bundesverfassungsgericht sehr, sehr hohe Standards an eine solche Rückwirkung anlegen wird. Nun hat der Kollege Kubicki auf eine jüngst ergangene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verwiesen, die seiner Auffassung nach hier die Zulässigkeit einer solchen Rückwirkung unterstützt. Er hat davon gesprochen, dass das Bundesverfassungsgericht sich für Normgeltung und Befriedungsfunktion hier positioniert habe. Das stimmt einerseits, aber auch hier muss man ähnlich wie bei der Entscheidung aus dem 56. Band etwas genauer hinschauen. Das war eine Entscheidung, wo es um die rückwirkende Erweiterung der Möglichkeiten des Verfalls ging, also um den Einzug von Vermögensgütern. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann, ich zitiere, gesagt, von besonderer Bedeutung sind Gesichtspunkte von Gerechtigkeit und Unverbrüchlichkeit der Rechtsordnung im Bereich der organisierten Kriminalität, wie auch in Deliktsfeldern, in denen in Ermangelung eines unmittelbar Geschädigten nicht ohne weitere anderes mit dem Entzug deliktisch erlangten Vermögens zu rechnen ist. Gerade dort kann der Rechtstreuer der Bevölkerung abträgliche Eindruck eines erheblichen Vollzugsdefizits, der in den Strafgesetzen zum Ausdruck kommenden Wertungen entgegenstehen. Es geht also um Vollzugsdefizite, die im Bereich der organisierten Kriminalität so groß sind, dass sie das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat erschüttern. Es gibt keine andere Deliktsgruppe, bitte korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders einschätzen, wo die Aufklärungs- und Verurteilungsquote so hoch ist wie Mord. Es gibt dort kein strukturelles Vollzugsdefizit. Insofern ist diese Argumentation des Bundesverfassungsgerichts aus diesem Beschluss vom 10. Februar 2021, Randnummer 151, hier nicht übertragbar. Zweiter Punkt von Frau Bayram, Gesetzesvorbehalt. Ich würde auch sagen, wenn man schon sich hier in einen Zwiespalt, in einen Widerspruch mit dem Rückwirkungsverbot ersetzen möchte, sollte man das wenigstens gesetzlich tun. Wahrscheinlich möchte man das nicht, um dieser heiklen Positionierung zu entgehen. Ich bin aber der Auffassung, dass auch ein Gesetzesvorbehalt hier an der Verfassungswidrigkeit der Regelung an sich nichts ändert. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Aust. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Herr Strettmanns ist offenbar mit Ihren Antworten schon vorab zufrieden gewesen. Insofern hat sich seine Wortmeldung, die zwischenzeitlich noch kam, erledigt. Damit sind wir am Ende dieser dritten Runde, am Ende der Sachverständigenanhörung. Es ist an mir, Ihnen, den Sachverständigen hier im Raum und denen, die per WebEx zugeschaltet sind, herzlich für die Stellungnahme und den Input zu danken, den Kolleginnen und Kollegen für die Fragen, der Bundesregierung fürs Zuhören und für die Vorbereitung des Gesetzentwurfs. Wir werden jetzt in uns gehen, die Koalitionsfraktionen werden in sich gehen und das alles noch mal wägen und wichten. Und ob und wann etwas rauskommt, werden Sie vermutlich sehr bald sehen. Bis dahin wünsche ich alles Gute, schließe die Anhörung und wünsche noch einen guten Tag. Bleiben Sie gesund.
Vielen Dank, Wiederschauen.